Nehmen. Jesus regiert. Amen. Jesus hat alles in der Hand. Er hat alles unter Kontrolle. Er ist der Herr. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Und wir haben heute das Thema, verstehe deinen geistlichen Kampf. Manchmal fragen wir uns, warum uns das und jenes passieren muss. Aber wenn uns nichts passieren würde, wir wären lässig, wir wären faul, wir wären gleichgültig, wir würden schlafen, wir würden träumen und würden sagen, ach, mir kann nichts passieren und so weiter. Und wir würden abnehmen und abbauen. Wir sind im Kampf. Und Paulus sagt, ich habe gekämpft den guten Kampf des Glaubens. Ich habe Glauben gehalten und den Lauf vollendet und mir ist beigesetzt die Krone der Gerechtigkeit. Verstehe deinen geistlichen Lauf. Vielleicht hast du auch wie Paulus dreimal gebetet, Herr, nimm das mir bloß weg. Wenn ich von dieser Last befreit werden würde, wenn ich von dieser Krankheit befreit würde, wenn ich von dieser Sorge, Not oder was es auch immer oder Anliegen befreit würde, das wäre so schön. Glaub's nur. Es wird, da kriegst du was Neues. Der Teufel weiß, wer dich fangen und dich belästigen kann und soll. Verstehe deinen geistlichen Kampf, was der Feind alles so vorhat. Ich lade dich ganz herzlich ein für dieses Wochenende. Wir haben hier einige Veranstaltungen. Zuerst einmal morgen, 19 Uhr, Fußwaschungsgottesdienst. Vielleicht für manche ungewohnt. Wir im Westen oder hier im Norden, wir laufen in Schuhe und so weiter und sagen, für was soll ich mir Füße waschen? Es geht nicht, dass du Füße nicht wäschst. Es geht darum, die geistliche Bedeutung dessen zu entdecken. Und weißt du, Kopf waschen kann jeder. Dem anderen und kann sagen, so und so, mein Lieber, aber sich hinknien, sich beugen und dem anderen die Füße zu waschen, das ist Demut. Und Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben und selig seid ihr, wenn ihr das tut, wie ich es getan habe. Also da ist sogar eine Seligpreisung drin und das ist ein Vorbild von Jesus und ich denke, es ist ganz was Wichtiges, entdecke diesen Teil des Gottesdienstes. Ist natürlich frei, wenn du nicht willst, musst nicht kommen, aber du darfst kommen. Ist was für dich. Okay, dann am Karfreitag, nicht um 10 Uhr, wie sonst bei uns Nachmittag oder morgens die Gottesdienste sind, sondern also etwas später, eine Stunde um 11 Uhr, Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl. Abends ist dann keine Versammlung. Dann am Samstag wieder wie normal. Das Thema wird dort sein, was sucht Jesus in der Hölle? Was hat er dort verloren? Was geht in die Hölle an? Warum ist Jesus in die Hölle gestiegen? Also wir wissen ja, er stieg hinab an den untersten Örter der Unterwelt. Das ist die Hölle, der Gottesferne. Und was hat er dort gesucht? Was hat er dort gemacht? Um was ging es ihm drum? Dann am Sonntag früh, 10 Uhr, Ostergottesdienst. Wir bleiben dann auch hier zusammen. Wer nicht nach Hause möchte, der darf hier bleiben. Wir werden zusammen essen. Und am nächsten Mittwoch ein Thema. Warum müssen Engel das Evangelium predigen? Haben die Engel nichts anderes zu tun, als das Evangelium zu predigen? Sie sind die ersten Evangelisten gewesen, die ersten Prediger, die den Frauen am Ostermorgen gesagt haben, er ist nicht hier, was sucht ihr denn? Er ist auferstanden und immer wieder schaut, wo der hingelegt war, dieser Jesus von Nazareth, oder dann bei der Himmelfahrt. Er wird wiederkommen, Engel predigen das Evangelium. Also es gibt eine Phase, wo nur die Engel die Prediger sind. Kein Pastor, kein Prediger, kein Apostel. Und dann, wir lesen in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, dass ein Engel über den Himmel fliegt und das ewige Evangelium nochmals verkündigt. Also auch in der Endzeit wird einmal nochmal Engel das Evangelium predigen, was es auch so alles auf sich hat. Heute Nachmittag verstehe deinen geistlichen Kampf. Vielleicht darf ich dir etwas sagen. Du hast einen Feind, einen Widersacher, der kann dich nicht schmecken. Der verträgt dich nicht. Du bist ihm ein Dorn im Auge. Und er verfolgt dich. Er spioniert dich aus, geht dir ständig, regelmäßig nach, versucht dich zu überwachen und zu kontrollieren. Also du wirst ausspioniert. Deine Schwachheiten und Stärke, wann du kommst und wann du gehst, du bist für den Feind interessant. Denn mein Vater hat immer gesagt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Du hast was. Du besitzt was. Du bist was. Also und weil du das was Besonderes bist und weil du was hast, deshalb sind Diebe hinter dir her. Es ist so wichtig, dass wir das erkennen, dass wir was Besonderes sind, dass Gott uns liebt, dass wir gesegnet sind. Auch wenn du nicht viel hast, aber du bist gesegnet. Du bist geliebt von Gott und du bist etwas Außergewöhnliches. Der Feind studiert deine Gewohnheiten aus, wann du betest, wann du schlafen gehst, wann du aufstehst, was du isst. Und was du nicht isst, was dir schmeckt und nicht schmeckt. Er spioniert deine was du so lieb hast und und was du nicht so lieb hast, achte auf deine Gewohnheit, deshalb ist es so wichtig, denn du stehst in einem geistlichen Kampf. Also nicht nur im natürlichen Kampf, da kannst du schon aufpassen, aber geistlich, was du siehst, was du hörst und so weiter. Und überall, wo du Routine hast, das ist gefährlich. Routine ist gefährlich. Immer das Gleiche. Wenn du regelmäßige Gebetszeiten hast, regelmäßige Andachtszeiten hast, was regelmäßig tust, das ist gefährlich. Denn in der Gewohnheit kannst du den Heiland verlieren. Josef und Maria, sie gingen aus Gewohnheit nach Jerusalem. Und sie haben nach 3 Tagen, kannst du es vorstellen, nach 3 Tagen gemerkt, Jesus ist nicht dabei. Wie viel Zeit muss bei uns vergehen, bis wir merken, dass Jesus nicht mehr mitgeht? Dass wir keinen Ansatz mehr haben? Oder dass es bei uns nicht klappt? Der Feind ist immer hinter deinem Glauben her. Dein Glaube interessiert ihn. Hält immer Ausschau nach deinen Schwachheiten. Da, wo du so leichtfertig bist, so hau da ab. Und wo du so selbstsicher bist. Selbstsichere Menschen leben ganz gefährlich. Also Mühe kann nichts passieren. Ich bin schon über den Berg. Ich habe schon alles überwunden. Ich bin fertig. Ich bin vollendet. Bin getauft, geisterfüllt. Was weiß ich alles. Habe die Bibelschule besucht. Und so weiter. So selbstsichere Menschen. Also Mühe. Ich bin gesegnet. War gerade in einem Salbungsgottesdienst. Und so weiter. Mir kann nichts passieren. Du lebst gefährlich, wenn du so lebst. Wenn du sagst, mir kann nichts passieren. Die Bibel sagt, wer da steht, wer meint, dass er steht, der sehe zu und passe auf, dass er nicht falle. Der Feind beobachtet dich ganz besonders, wo du nicht gedeckt bist, keinen Schutz hast. Wenn du etwas unternimmst, zum Beispiel als Frau, alleinstehende Frau, wenn du keinen Schutz hast, keinen Mann hinter dir hast, du lebst gefährlich, denn der Teufel greift dich dann an. Oder wenn jemand etwas für Gott tut und nicht von der Gemeinde ausgesandt ist oder jemand, Brüder und Schwestern hinter ihm stehen, der lebt gefährlich, denn du bist nicht bewacht. Stell dir mal vor, dir passiert was, wer macht dir, wer hilft dir, wer greift dir unter die Arme, wer richtet dich wieder auf? Sobald du aus der Gegenwart Gottes kommst, lebst du gefährlich. Ich denke an den Mann, der von Jerusalem nach Jericho ging, der unter die Räuber fiel. Sobald er Jerusalem aus dem Sichtfeld bekommen hat, sobald die Wächter Jerusalems ihn nicht mehr gesehen haben, dann schlug der Dieb mit der Keule zu. Also zwischen Jericho und Jerusalem, wenn du Jerusalem nicht mehr siehst, lebst du gefährlich. Wenn du Gottes Gegenwart, Gottes Heiligtum nicht mehr siehst, der Feind achtet ganz genau, wo du nicht bewacht wirst. Wo niemand hinter dir steht, niemand für dich betet, lebst du ganz gefährlich. Wenn du keine Fürbitte hast, die also dich unterstützt und sagt, geh, ich stehe hinter dir im Gebet. Deshalb hat Paulus auch oft gesagt, bitte betet für mich, wenn ich für das Evangelium mich unterwegs begebe. Der Feind beobachtet dich, wo du das Leben genießt und vergnügt bist und fröhlich bist. Da schickt er so ein trojanisches Pferd zu dir rüber und schmuggelt dir was ein. Er achtet ganz genau, wann und wie du deine Verbindung mit Gott hast, wie du mit Gott verbunden bist, ob du stark verbunden bist. Und der Moment, wo du nicht mit Gott verbunden bist, das ist die dunkle Stunde, diese Mitternachtsstunde, wo er dich angreift. Dämonen gönnen uns Menschen nichts Gutes, das nur so nebenbei. Diebe brechen ein, wenn man nicht aufpasst, wenn man etwas nicht verschließt. Und wenn man liegen lässt, so oberflächlich und nicht darauf achtet, das wird einem gestohlen. Also Taschendiebe, wenn du so leichtfertig da so dein Portemonnaie im Geldbeutel hast und wo man dir leichtes klauen kann, so ein Gedränge, wo du abgelenkt bist. Bei uns in Russland, also ich bin mit meinem Vater öfters auf dem Markt gewesen, das werde ich nie vergessen, da gab es immer Schlägerei, also so Rauferei. Irgendjemand, zwei verprügeln sich und jetzt in der Zeit haben Taschendiebe Hochkonjunktur gehabt. Da oft sind so die Frauen, die standen da mit der Handtasche, da haben sie so scharfe Rasierklingen gehabt, dass sie die Henkel abgeschnitten haben. Die haben nur noch Henkel am Schluss in der Tasche gehabt und weg war's. Weißt du, wenn du etwas zuguckst, wo was Sensationelles ist, wo was Besonderes passiert, da ist es gefährlich. Diebe also nützen deine Leichtfertigkeit aus und der Teufel ist der größte Räuber. Und deshalb sagt Christus, alles, was ich euch sage, ist wachet. Das größte Problem kommt für uns aus der unsichtbaren Welt. Das siehst du ja nicht, weil wir ja nur diese Welt sehen, das Sichtbare, das Fassbare. Aber das ist so wichtig, wenn du da im Geistlichen dich nicht auskennst und keine geöffneten Augen hast, dann fällst du auf den Schwindel der Dämonen und der unreinen Geister und den verführerischen Geistern und den Irrgeistern und Irrlehren, allen möglichen falschen Propheten anhand. Also es ist so wichtig, wachsam sein, die Gabe der Geisterunterscheidung zu haben, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Das sind ja unsere Diebe und unsere großen Feinde. Die Dämonie, nur ganz kurz noch zur Dämonie. Die Dämonen sind also gefallene Engel und sie versuchen, die Menschen zu entmenschlichen, entarten. Ist also, dass deine Einstellung zu dir selbst und so weiter, zu anderen, zu Gott, zu Gesellschaft, zu den Dingen des Lebens und so weiter, dass du entartet wirst, dass du praktisch komisch wirst, die Dinge komisch auffasst. Also, das ist, wie der Teufel uns verführt, mit Entmenschlichung. Dass du deine Identität verlierst, dass du anfängst, andere zu kopieren, das ist, wie man komisch wird. Wenn du anfängst, andere zu kopieren, anderen nachzumachen, egal wer das ist, auch wenn es noch ganz so liebe Menschen sind, du bist ein Original. Und das ist, wie der Teufel einen bestiehlt. Er sagt, mach so, werd so wie der und guck mal, wie der hat alles, was er braucht. Und dann kopierst du den, der alles hat, was du brauchst. Aber Gott hat dich anders geschaffen und anders gewollt. Du wirst entmenschlicht und entartest, wenn du anfängst, anderen Menschen nachzulaufen. Und bitte liebt mich, bitte gibt mir, bitte umsorgt mich und so weiter. Dann wirst du fremdgesteuert und manipuliert. Dämonen sind unruhige Geister. Und Menschen, wir sind im Kampf des Glaubens. Und alles, was Hetze ist, ist nicht von Gott. Das ist also, wo wir zu kämpfen haben, mit dem Stress. Deshalb sagt auch Jesus und da sagt auch die Bibel, Geduld tut euch Not. Wartet mal. Ruhig bleiben. Also nicht gleich schießen, sobald wenn es irgendwo was knistert. Nein, warten mal eine Nacht drüber, schlafen. Jesus hetzt nicht. Nur die Dämonen hetzen. Schnell, 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 schnell. Und dass du dann Herzinfarkt bekommst und zusammenbrichst. Sie stören deine Ruhe. Weißt du, wenn du etwas machst, dann mach genauso weiter, wie du bisher machst, wenn Gott zu dir geredet hat. Nicht gleich abbrechen. Es klingt zwar fromm, sie verließen ihre Netze und folgten ihm. Weißt du, aber sie wussten, dem sie folgen. Und solange du es noch nicht weißt, wer das ist, der dich ruft, der mit dir spricht. Die Dämonen stören deinen Schlaf, damit du am nächsten Tag geschlaucht bist, unruhig bist und nervös bist und einen Unfall baust oder dir die Sachen aus den Händen rutschen. Die Dämonen stören immer deine Andacht. Wenn du es nicht glaubst, probier's mal. Fang an, so richtig im Herrn zu sein, zu beten. Garantiert, das Telefon klingelt. Oder ein Vertreter steht an der Tür. Oder eine Fliege fliegt durch das Zimmer. Irgendetwas wird sein, oder irgendwo klappert was. Oder irgendwie brennt was an. Also ich garantiere dir, in dem Moment, wo du die Stille übst, deshalb, wenn du Gott begegnen möchtest, du solltest erst alles ausschalten. Erkenne die List Satans. Telefon rausziehen oder ausschalten oder du sollst dich sammeln zuerst einmal, bevor du dich auf Gott konzentrierst. Er stört dich, er will dich stören. In deiner Andacht will ich unterbrechen. Ah, das darf nicht vergessen. Ich muss deinen Brief schreiben noch an die Behörde. Ich muss den und den anrufen. Ständig. Also quält er dich mit irgendwelchen Nebengedanken. Und deshalb sagt auch die Bibel, wenn die Zeit nicht verkürzt würde kein Mensch selig werden. Wir haben heutzutage so viel technische Mittel, die uns helfen, unsere Hausarbeit, unsere Arbeit zu verrichten, aber was haben wir? Keine Zeit. Wir sind so gehetzt und so weiter, da würde kein Mensch selig mehr werden und wir würden unser Ziel nicht mehr erreichen, weil wir so unter Stress und Druck stehen. Also, die Waffe, die der Feind einsetzt für uns, ist Stress. Stress, das ist also auch ein modernes Wort, in unserer Gesellschaft heute, alle Leute sind gestresst. Frag, wen du willst. Wir haben keine Zeit. Wir leben nach der Uhr. Wir müssen bis dann und dann das und das erledigen. Stress. Die Leute haben damals keine Flugzeuge und keine Autos gehabt, keine Waschmaschinen gehabt. Aber die Leute früher haben doch Zeit gehabt. Zeit füreinander. Zeit zum Essen. Heute sitzt du schnell im Fastfood und futterst, stopfst alles rein und dann gleich zum nächsten Termin. Also, wenn die Zeit nicht verkürzt wird, das hat der Herr sogar selber gesagt, würde kein Mensch selig werden. Niemand würde weiterkommen und nichts mehr erreichen und keinen Erfolg mehr haben im Geistlichen. Also verstehe deinen geistlichen Kampf, das ist meine Botschaft heute. Und jeder muss für sich selbst lernen, denn jeder Mensch ist anders. Ich bin anders und du bist anders. Und Gott sei Dank, dass es so ist. Und bleib ein Original. So stell dich auf deine eigenen Füße, entdecke die Fähigkeiten, die du hast und die du nicht hast. Der Feind will immer dir das vorgaukeln, was du nicht bist, was die anderen sind. Guck mal, die schaffen das, und warum schaffst du es nicht? Und schon hast du Minderwertigkeitskomplexe. Wer etwas haben will, muss auch etwas tun. Das ist also die Botschaft heutzutage, die ich habe auch jetzt in dieser Sache, also der gute Kampf. Wenn du etwas haben willst, musst du etwas tun. Faul wirst du von selber. Schwach wirst du von selber. Rückwärts geht es bei dir von selbst. Wenn du nichts tust, geht es absolut rückwärts. Aber wenn du etwas haben willst, musst du dich durchsetzen, musst Kampf haben. Und deshalb, der Teufel erzählt dir so easy life, leichtes Leben. Komm, vertraue mir, ich mache das schon für dich. Oder wie die Isabel, der Geist der Isabel, Isabel sagte zum Ahab, er wollte den Weingarten haben vom Nachbar. Und dann sagte, leg dich ins Bett, das mache ich schon für dich. Weißt du, heutzutage hast du für jedes Problem irgendeinen Experten. Ob es jetzt der Arzt ist, ob das jetzt nur Rechtsanwalt ist, ob jetzt nur ein Pastor ist oder Seelsorger, ein ganzes Heer von Seelsorger wartet nur, leg dich ins Bett und du kannst schlafen. Nein, das ist nicht das, was Gott will, dass du dich ins Bett legst und schläfst. Du musst jetzt kämpfen. Der Teufel möchte dich faul machen. Leg dich ins Bett und kurier dich mal aus und entspann dich. Wer etwas haben will, der muss von selbst gegen die negativen Sachen rangehen. Der muss selbst seine Gesundheit in die Hand nehmen. Ich hätte heute nicht mehr alle meine Zähne im Mund. Nur als Beispiel. Vor 30 Jahren war ich beim Zahnarzt. Der Zahn muss gezogen werden. Und so weiter. Ich sage, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? Denn ich war noch junger Mann. Und ich wollte nicht, dass meine Zähne mir gezogen werden. Denn ich habe meinen Großvater gesehen, wie der Äpfel zerschneiden oder Kompost machen musste und so weiter. Ich habe gesagt, so möchte ich ohne Gebiss, bei uns gab es keine Zähne, so möchte ich nicht ohne Gebiss laufen. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, als Zähne zu ziehen? Ja, sagt die Ärztin, Wurzelbehandlung. Ich habe gesagt, genau das ist, machen Sie das. Und weißt du, dann sagt sie, sind Sie Arzt oder bin ich Arzt? Also, aber es sind meine Zähne. Er sagt, bitte machen Sie eine Wurzelbehandlung. Die hat nicht gemacht. Und ich werde nie vergessen, dass ich dann aufstand, noch mit dem Latz umgehängt, bin raus, bin zum nächsten Zahnarzt gegangen, habe Zahnschmerzen gehabt, zum nächsten Zahnarzt gegangen, habe ich gesagt, Herr Doktor, Wurzelbehandlung muss gemacht werden. Er hat angeguckt, ja, der Zahn muss gezogen werden, aber man kann auch Wurzelbehandlung machen. Machen Sie, habe ich gesagt. Und der hat damals Wurzelbehandlung gemacht und meinen Zahn habe ich bis heute noch. So, ich will nur eines sagen, du musst deine Gesundheit, deine Zähne, deine Augen, deine Ohren, deine Füße, deine Hände, dein Geld, du musst alles in deine Hand nehmen. Und nicht irgendjemand, einem Spezialisten, einer Bank oder in einem Amt überlassen, du bist es. Du bist der Mann, heißt es in der Bibel immer wieder. Also wer gesund werden will, der muss gegensteuern und etwas unternehmen und sagen, gut, wenn der Zahn gezogen wird, muss er gezogen werden. Aber wenn es noch eine andere Möglichkeit gibt, natürlich die ist vielleicht ein bisschen unangenehm, so Wurzelbehandlung. Ja, natürlich, dann kam er mit dem Bohrer rein. Aber ich habe es ausgehalten und ich bin froh und bis heute darf ich gut beißen. Dämonen führen dich weg von dir selbst. Das ist also die Taktik des Feindes, Dämonen. Und da meine ich alles Mögliche miteinander. Alles, was negativ ist, bringt von dir selbst weg. Leg dich ins Bett, ich mache das schon. Isabel. Dieser Geist, der Isabel, ist heute so verbreitet in christlichen Kreisen, pfingstlichen Kreisen, besonders in charismatischen Kreisen. Wir machen das. Hände auflegen, zweimal gebieten oder dreimal im Namen Jesu gebieten, das wird schon werden. Nein, wir gebieten, wir widerstehen dem Teufel, aber ich muss von meinem Inneren, meiner Entscheidung, meiner Hingabe, meiner Liebe zu Gott, ich muss den guten Kampf kämpfen. Paulus sagt, ich habe den Kampf des Glaubens gekämpft. Du, der Glaube ist nicht Schlaraffenland, sondern Glaube ist ein Kampf. Ich habe gekämpft, ich habe mich zusammengerissen, ich habe mich hingestellt und ich habe widersprochen, ich habe es nicht angenommen. Das ist ein Kampf. Du musst dich also gegensteuern. Dämonen versuchen, dich von Gott wegzubringen. Ach, das hat doch alles keinen Wert. Das Beten, Singen, Gott loben und preisen, dieses Danken da, immer danke, Jesus. Weißt du, die bringen dich von dir selbst, von deiner eigenen Art und Weise, von deiner Identität, das, was du tun kannst, von deiner Arbeit. Davon bringen die weg. Und die sagen, lass jemand anders machen, der versteht die Sache besser. Oder der hat mehr Vollmacht, mehr Autorität. Die halten dich ab, das zu tun, was du tun solltest. Die Dämonen, die beschäftigen dich mit allem Möglichen. Die halten dich ab von der Versammlung. Die führen dich zu Nebensächlichkeit, dass du dich auf irgendeine Nebensache verfährst, so steckend fährt. Oder die bringen dich vom Ziel weg, dass du das Ziel nicht mehr siehst. Oder das Ziel wenigstens verrücken. Dämonen benutzen meistens Menschen, dass sie dich von dir selbst wegbringen. Also ich habe dort einen guten Spezialisten, einen guten Arzt. Ein Fachmann, der kennt sich aus. Oder ich kenne einen Pastor. Weißt du, du kannst 100 Pastoren kennen. Du bist der beste Pastor für dich selbst. Du musst nur deiner Seele sagen, Seele, lobe den Herrn. Seele, lobe den Herrn. Du predigst dir selber am besten. Du weißt, was du brauchst. Der Pastor weiß nicht, was er braucht. Und schon gar nicht, wenn er keine Offenbarung hat. So, die Dämonen benutzen meistens Lockvögel. Ja, guck mal, der macht es so. Warum machst du das nicht so? Du orientierst dich gerne so an Lauen und Trägen und so weiter, an denen, die vom Weg vielleicht abgekommen sind oder auf dem Weg des Verderbens sind oder die auf dem breiten Weg sind. Guck mal, was die sich alles leisten können. Warum kann ich mir das nicht leisten? Der Teufel setzt ständig Menschen ein, um dich von dich wegzubringen, von dir selbst. Damit du ja immer auf die anderen schaust, damit du den Splitter im Auge des anderen siehst und den Balken in deinem eigenen Auge nicht mehr erkennst und damit du in die falsche Richtung kommst. Erkenne die geistlichen Fallen, die dir gestellt werden, und zwar aus der unsichtbaren Welt. Weißt du, immer wenn du etwas brauchst, da ist immer was da. Das sind Steine, Jesus macht doch die Steine zu Brot. Ist das nicht schön? Also mach die Steine zu Brot. Also du wirst angefochten, du hast Hunger und dann kommt er gleich mit Brotangebot. Aber das gibt's nicht, du musst die Steine zu Brot zuerst mal machen. Der Teufel benutzt also Lockvögel, Lockmittel, kommt meistens mit guten Argumenten. Ich habe noch nie den Teufel gesehen, dass er mit schlechten Argumenten kam. Immer mit erbaulichen Argumenten, immer erfolgreichen Argumenten, immer mit guten Versprechungen, mit guten Vorzügen und Vorteilen. Das ist ja, guck mal, da frierst du nicht mehr, wenn du dies und jenes kaufst. Deshalb, du kannst das alles haben, aber bet mich an. Das ist der Trick, den er da anwendet. Er nützt deine Schwachheit aus, deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Träume, deine Anliegen. Verstehe die Taktik des Feindes. Er will nur deine Aufmerksamkeit haben. Dass du von Gott abgelenkt wirst, dass du den Herrn nicht mehr siehst, den Heiligen Geist nicht mehr in Anspruch nimmst, dich vom Heiligen Geist nicht mehr leiten lässt und dass du dann seine Interessen und seine Methoden anwendest. Und diese seine Methoden ist, mach du das selbst. Weißt du, das ist so fast verrückt. Eigentlich muss ich alles selbst machen. Mir bleibt nichts erspart. Ich muss kämpfen, ich muss beten, ich muss das. Aber der lenkt dich zuerst mal weg von dir auf die Menschen und dann mach du das was. Wir müssen eines wissen. Wir können ohne Jesus nichts. Wir können ohne den Heiligen Geist nichts. Ich muss alles machen in Abhängigkeit zu Gott. Aber nicht ohne ihn. Getrennt von ihm, autonom von ihm. Also so, ja, abhängig von Gott zu sein, das schaffst du gar nichts. Also mach du was, ohne dass du den Herrn bittest, ohne dass du den Herrn anrufst, ohne in Verbindung mit Gott. Also das ist dieses Spannungsfeld, wo wir immer drinstecken, die Taktik des Feindes. Konzentrier dich auf dich selbst, gib es. Du musst, er weiß genau, was du musst. Und er verführt dich mit dem, was du musst, aber du kannst nur etwas tun in Verbindung mit Gott. Nur in Verbindung mit Gott bist du unschlagbar. Aber kämpfe. Ich muss kämpfen. Aber der Kampf ist des Herrn, im Namen des Herrn, mit dem Herrn, zusammen, den Herrn als Partner und Begleiter. Wenn du siegreich sein willst, ist es so wichtig, dass du dich von den Menschen in deiner Umgebung befreist. Das ist zuerst einmal so ein Schlag um. Also alles, was Menschen ist, was die Freunde raten, die Freunde Hiobs, und die kommen immer mit so schönen Ratschlägen, Hiob, du betest zu wenig, du liest zu wenig die Bibel, du bist zu wenig in der Versammlung, du hast zu viel Angst, oder machst dir so viel unnötige Gedanken. Löse dich von diesen Freunden. Bet lieber für dich. Die brauchen das Gebet nötiger als du selber. Das ist, wie man sich von Freunden löst, von diesen Menschen, von ihren Meinungen. Löse dich von allen Religiösen. Weißt du, in dieser Tage habe ich jemandem gesagt, sei nicht so religiös, liebe Schwester. Es gibt so viele Menschen, die sind so religiös. Und in Sprüchen steht es, sei nicht so religiös. Weißt du, es gibt vieles, was du tun musst. Es gibt vieles, was Gott tun muss. Und es gibt vieles, was du überhaupt lassen musst. So, sei nicht so religiös und versuch nicht frommer zu sein, als der liebe Gott es ist. Du müsst also Gott in seiner Heiligkeit nicht überholen. In der Bibel heißt es, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Also du musst deine Besonderheit erkennen. Befreie dich als nächstes, und das ist die Taktik, wie der Feind dich in diesem Kampf des Glaubens hineinjagt, mit Vorschriften, mit Regeln, mit Befehlen. Du musst deine Befehle von oben bekommen, vom Herrn. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Und dann finde selbst deinen von Gott bestimmten Weg. Finde deine eigene Sendung. Jeder Mensch hat eine eigene Sendung. Jeder Mensch steht an einem bestimmten Posten. Dein Posten kann niemand anders einnehmen. Und deinen Posten kann auch niemand anders verteidigen. Zumindest nicht so gut wie du. Und niemand anders hat deine Vision. Du hast eine ganz bestimmte Vision und die musst du durchziehen, durchfechten. Deshalb pass auf die Menschen. Also befreie dich von diesen Menschen und pass auf Menschen, die dich kontrollieren wollen. Die dir gute Ratschläge erteilen. Es ist gut, hör dir diese Ratschläge an. Denn es ist, je mehr Ratschläge du hast, umso besser. Aber wollen die dich kontrollieren? Viele Menschen wollen dich nur beeinflussen und manipulieren. Befreie dich von Leuten, die dich irgendwo für irgendeine Sache einspannen möchten, die du nicht willst, die du nicht mittragen willst und nicht mittragen kannst und nicht mittragen sollst. Befreie dich von Menschen, die dich ständig ausnützen. Einmal kann es sein, zweimal kann es sein. Aber die ständig permanent dich ausnützen, das ist wie der Teufel arbeitet. Er schickt also Menschen in deine Umgebung, die dann dich irgendwie ausnehmen. Befreie dich von Menschen, die dir die Freiheit nehmen, die dich beschneiden. Weißt du, da kommen sie so, das darfst du nicht, das darfst du nicht, jenes darfst du nicht. Du darfst gar nichts mehr. Du darfst nicht mehr essen, du darfst kein Fleisch essen, du darfst kein Schweinefleisch essen, du darfst kein Rinderfleisch essen, kannst kein Hühnerfleisch mehr essen. Am Schluss weißt du nicht mehr, was du tun sollst. Du darfst alles. Das ist, was ich dir sage von der Bibel. Aber nicht alles frommt dich. Du darfst alles, aber nicht alles frommt dich. Deshalb, du musst wissen, was du kannst und darfst. Und was dir schmeckt und dir nicht schmeckt. Was dir nicht schmeckt und worauf du keinen Appetit hast, das braucht auch dein Körper nicht. Also achte auf die Menschen, die dir die Freiheit nehmen möchten, auch im Geistlichen. Die dir ständig vorschreiben, also so bitte Hände hochstecken, das machen wir bei uns nicht. Oder andere Vorschriften, diese Gruppendynamik. Nichts ist jetzt in diesen neuen Bewegungen, dieser neue Weltbewegung, das als Gruppendynamik. Alle machen das Gleiche, alle die gleiche Uniform. So, das ist auch so frommer Stress, wenn alle das Gleiche tun. Du musst deine Identität finden. Und wir sind vom Heiligen Geist zur Freiheit berufen. Befreie dich von Menschen, die dich zu Knechten machen möchten. Gott hat dich rausgeführt aus dem Sklavenhaus, aus dem Diensthaus und du musst frei sein. Lieber bist du in der Wüste und lebst von Manna und von Wachteln oder von wilden Honig und Heuschrecken. Aber du bist frei. Du bist frei. Hör auf, Menschenknechte zu sein. Ganz besonders, wenn dann fromme Juden kommen oder fromme Christen kommen oder fromme Moslems kommen. Oder fromme Buddhisten kommen oder fromme Hindus kommen. Die sind überall in allen Religionen vertreten, diese Burschen. Lass dich vom Geist Gottes leiten und bilde deine eigene Meinung. Geschwister, es ist so wichtig, den guten Kampf können wir nur kämpfen, wenn wir eine eigene Meinung haben. Hast du eine eigene Meinung über dich, über die Errettung deiner Familie? Hast du deine eigene Meinung über deine Ewigkeit? Und zwar von Gott offenbarte Meinung. Lerne dich selbst zu behaupten. Ich spreche immer über diesen guten geistlichen Kampf, verstehe den geistlichen Kampf. Also zuerst eine eigene Meinung haben, dann lerne auf deine eigenen Füße zu stehen, finde deinen eigenen Weg, jeder ist anders veranlagt und finde heraus, und das ist die größte Entdeckung deines Lebens, die du je machen kannst, ich bin einmalig. Ich bin einmalig. Matutis gibt es nur einmalig, so wie ich bin. Und dich gibt's auch nur einmalig, so wie du bist. Und es wäre furchtbar, wenn zwei gleiche zusammenstoßen, das wird Donner und Blitz. Finde deine Einzigartigkeit. Finde heraus, dass du ein Original bist. Und deshalb, wenn du herausgefunden bist, dass du ein Original bist, niemand kann dich nachmachen. Und wenn du herausfindest, ich bin ein Original, dann braucht mich auch niemand mehr nachmachen. Die können mich kopieren, wenn sie wollen, aber sie sind dumm, wenn sie das tun. Und du brauchst niemanden zu kopieren, du bist ein Original. Von der Meisters Hand gezeichnet, von Meisters Hand bearbeitet, von Meisters Hand geformt. Du bist also eine Handarbeit Gottes. Wenn du das mal begriffen hast, ich bin eine Handarbeit Gottes. Gott hat mich extra so zubereitet, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Fantasie. Mit sehr viel Kreativität, er hat mich so zubereitet, du hast mich wunderbar sogar im Mutterleib zubereitet, sagt der Dichter. Viele können sich oft nur in der letzten Minute retten, wenn sie merken, Mensch, das ist jetzt bald zu spät. Da verliere ich meine Identität, da verliere ich meine Würde, da verliere ich die Achtung vor mir selbst. Und du musst Achtung vor dir selber haben. Und du kannst es nur haben, wenn du dich selbst gefunden hast. Und das ist der geistliche Kampf, in dem wir stecken. Weißt du, der Teufel möchte so Assimilation, Anpassung, dass wir uns anpassen an die Gesellschaft, an diese Art von Menschen, an diese Form von Christen. Du bist einmalig und wir als Gemeinde sind einmalig. Wir haben was Besonderes. Und ich merke das schon allein beim Singen. Die Christen, die kopieren. Die meisten Chorusse, die wir singen, kommen aus dem Englischen. Aber wir Deutsche haben zeitlang auch sehr schöne Lieder gehabt. Eine feste Burg ist unser Gott. Oder großer Gott, wir loben dich. Verstehst du? Deutsche Lieder, ja, das sind auch schöne Lieder gewesen. Aber wir kopieren das für die Amerikaner. Die anderen haben immer was anderes. Mein Vater sagte immer, da wo du nicht bist, da lecken Kälber Honig. Da ist Paradies für dich. Aber wenn du dorthin kommst, die kochen auch mit Wasser. Die andere Gemeinde, also, weißt du, die haben schöne Gottesdienste, wie die ihre Musik haben, wie die ihre Arbeit machen, wie die Predigt aufbauen und so weiter. Die haben was Wunderbares. Aber wenn du dorthin kommst, merkst du auch, dort menschelt es auch, genauso wie hier und woanders auch. Also das Perfekte gibt es nirgendwo auf der Welt, überall ist es menschlich. Aber vor einigen Wochen hat mir jemand gefragt, sind Sie eine perfekte Gemeinde? Ich habe gesagt, nee, Gott sei Dank, dass wir das nicht sind. Und wir möchten es auch nie sein. Und wenn Sie eine perfekte Gemeinde suchen und zu uns kommen und wir wären eine perfekte Gemeinde, sind wir schon unperfekt. Da ist schon was faul dabei. Wir haben wieder jemanden, ein schwarzes Schaf unter uns. Deshalb, wir sind nicht perfekt und wir wollen auch nicht perfekt sein. Also, bleibe das, was du bist, wie Gott dich gerufen hat. Stückweise, alles, was wir haben, ist ein Stückwerk. Das Vollkommene kommt. Das Wichtigste dabei ist, dass wir Liebe haben. Und alles andere ist Stückwerk. So viele können sich nur in der letzten Minute retten, gerade noch ausbrechen, bevor die Tür endgültig für immer zu ist oder zu spät ist oder der Zug abgefahren ist. Verstehe also den geistlichen Kampf. Und ich möchte jetzt zuerst nur mal, bevor ich zum Bibeltext komme, ich will nur, dass du begreifst, wir stehen direkt an der Front. Wir sind nicht irgendwo im Abseits, so im Paradies, im Urlaub. Und jetzt verstehe deinen geistlichen Kampf. Du bist der General und du bist der Feldherr. Du führst die Schlacht an. Und zwar, die Armee ist dein Leben und dein Körper. Du befiehlst. Und das, was du befiehlst, das passiert. Du bist also der Feldherr, der General. Du kämpfst die Schlachten Gottes stellvertretend für Gott auf dieser Welt. Und wie du kämpfst, so geht auch die Schlacht aus. Gott hat dir alles anvertraut und dir überlassen. Du kannst hier diese Welt zuzementieren, zu betonieren, alles abroden und verwüsten, oder du kannst diese Welt zum Garten Eden machen. Es liegt an dir. Es liegt an uns Menschen. Gott hat dir alles vertraut und es liegt jetzt an dir, deiner und meiner Taktik, wie wir jetzt vorgehen. Du weißt also, was du willst, was du sollst, was du brauchst. Und jetzt zeigt Gott dir auch die Methode und sein Heiliger Geist lehrt dich in aller Wahrheit. Und jetzt musst du selber die Schritte gehen. Schritt für Schritt. Gott hat dir alles vorbereitet, aber gehen musst du selbst. Gott hat uns Getreide gegeben, aber Brot backen musst du selber. Mahlen musst du selbst. Teig machen musst du selbst. Gott hat uns Steine gegeben, aber er baut uns keine Häuser. Der sagt also, wenn du sicher wohnen möchtest, bitte baue dir selbst ein Hochhaus und berechne jetzt genau so einen Turm, wie du dann baust. Gott überlässt uns die Strategie. Du musst ihm nur die Siege nach Hause liefern. Du bist der General. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Den guten Kampf des Glaubens. Also Paulus war selber überlassen, ob er jetzt in diese Stadt so vorgeht oder anders vorgeht. Diese Methode ließ sich von Gott zeigen. Gott hat ihn inspiriert. Der Himmel hat sich aufgetan über ihn und hat diese Information von oben bekommen. Und jetzt muss er diese Information, die er von oben empfangen hat, hier umsetzen. In der Bibel heißt es im Vater unser, dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel passiert. Also vom Himmel kriegst du die Inspiration, in der unsichtbaren Welt siehst du, wie die Schlacht ausgehen sollte, wie gekämpft werden sollte, von wo aus gekämpft werden sollte, mit welchen Mitteln es gekämpft werden sollte, mit 30.000 oder mit 300. So, du siehst es von Gott, den Auftrag, ob du einmal um Jericho gehst oder siebenmal oder 13-mal, das liegt jetzt an dir. Also Gott zeigt, um Jericho musst du gehen, aber jetzt bitte macht, was ihr wollt. Josua wusste, Jericho ist in meiner Hand. Mehr hat er nicht gebraucht. Er weiß, Jericho ist in meiner Hand. Und er hätte in einem Zug einmal um Jericho gehen können und wäre Jericho gefallen und dann Feldgeschrei gemacht. Aber er sagt, na, lass mal die Israeliten mal ein bisschen spazieren gehen. So, wir gehen siebenmal und am siebten Tag jetzt geht die nochmal siebenmal. Und er wusste, er konnte sich Zeit lassen, deshalb hat er keine Hektik und keinen Stress gehabt. Er wusste, Gott hat Jericho in meine Hand gegeben. Jericho gehört mir und ich kann mit Jericho machen, was ich will. Das hat er von Gott gewusst. Jericho ist in deiner Hand. Und jetzt hätt's nicht so, lass die Ruhe, lass die mal bammeln, lass die schmoren, lass die mal toben, lass die mal wütend werden, lass die mal sich ärgern. Geht siebenmal um Jericho und am siebten Tag nochmal siebenmal. Es liegt an dir. Wenn du weißt, ich habe Sieg, ich und mein Haus, wir werden gerettet, meine Gebete sind erhört, du weißt, Gott hat alles in meine Hand gegeben, dann kannst du ruhig sein lassen und kannst nur einfach mal warten, bis die Dinge dann so kommen. Gott liefert dir den Schlachtplan, du musst jetzt nur noch die Schlacht ausführen. Gott kämpft für dich, aber du musst selber kämpfen. Er steht da hinten, er feuert dich an. Es ist genauso wie beim Fußball. Verstehst, 11 Leute oder 22 Männchen stehen da unten auf dem Feld und alle anderen feuern die anderen zu. Auf, schießt, auf. Und dann dieser Applaus ist es, was die dann antreibt. Wenn die keinen Applaus haben und keine Begeisterung und keine Schwärme haben, dann packen sie nicht so nur für sich, so im leeren Stadion spielen. Das macht keinen Spaß. Und Gott ist, der uns anfeuert. Die Engel sind es, die uns anfeuern. Diese Wolke von Zeugen ist es, was uns anfeuert in diesem Kampf. Verstehe den geistliche Kriegsführung. Wenn du im Kampf stehst und Probleme hast, oh, Vater Abraham sieht mir zu, Vater Jakob sieht mir zu, Vater Isaac sieht mir zu, Jeremia sieht mir zu, Jesaja sieht mir zu, die ganzen Heiligen, die sehen mir zu. Also ich kann mir nicht leisten, da schlampig zu sein und zu zögern und zu warten. Ich muss, die ganzen himmlischen Heerscharen schauen mir zu. Der Teufel schaut mir auf der anderen Seite, die Opposition schaut mir auch zu. Ich muss kämpfen. Und ich darf jetzt nicht schwach werden. Und die zu Hause, muss vorstellen, wenn jetzt so ein Spieler in der Arena ist, und jeder Gläubige ist in der Arena, jeder Gläubige kämpft einen Einzelkampf für sich allein, so wie ein Olympiakämpfer, für sein Land, für seine Nation, für seine Sportart, er kämpft. Er muss alles geben, zu Hause, meine Lieben gucken. Mir zu, mein Freund, meine Freundin, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, die gucken zu. Eine Wolke von Zeugen. Versteh einmal, wer dir alles zuschaut, wenn du auf die Knie gehst und betest. Wenn du den guten Kampf des Glaubens kämpfst, eine Wolke von Zeugen sieht dir zu. Versteh den geistlichen Kampf. Du bist nicht allein. Und du musst jetzt der sichtbaren und der unsichtbaren Welt beweisen, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Mein Bestes ist gerade genug für Gott. Mein Bestes. So, du kämpfst die Schlachten Gottes, bist ein General, dein Feldherr und du musst seine Sache gut ausführen draußen. Gott tut nichts, womit du nicht einverstanden bist oder was du nicht willst. Gut, wir lesen in der Bibel manchmal, jemand sagt, nein, oh Gott, ich bin zu schwach, ich habe Hexenschuss, ich kann auf die Berge nicht steigen jetzt unter diesen Umständen, jetzt morgens in aller Früh. Lot, dann sagt der Lot zu den Engeln, aber da hinten, ich kenne eine Stadt, Soar, kann ich nicht in dieses Städtchen gehen, dort sind auch liebe Menschen. Dann sagt der Herr, ja, bitte. Weißt du, Gott erlaubt dir, Gott macht mit dir die Sache und Gott erlaubt, dass du nach Soar gehst, statt jetzt aufs Gebirge. Da, wo der Abraham wohnt. Darum will der Teufel dir ständig den Kopf verdrehen, will dich zum Zweifeln und zum Verzagen bringen. Er will dir Angst machen, damit du ja die falsche Information bekommst und dich falsch entscheidest und immer weiter abdriftest. Immer fauler wirst, immer träger, immer lässiger, immer oberflächlicher, immer gleichgültiger. Deshalb, du musst deine eigene Meinung bilden. Das will ich oder das will ich nicht. Das will ich oder das will ich nicht. Eine Ehe. Viele Leute wissen nicht, was eine Ehe ist. Eine Ehe besteht oder entsteht durch den Willen und eine Ehe hört durch einen Willen auf. Wenn der nicht mehr will, ein Teil, dann kannst du noch so viel, noch so nett und so schön und so lieb sein. Wenn der nicht will, will er nicht. So, das ist also mit dem Willen. Willst du oder willst du nicht, fragt der Standesbeamte oder der Pfarrer. Bild also deine eigene Meinung, was willst du? Was willst du? Die Israeliten, als sie die Kundschafter hörten, ja, das sind riesenfeste Städte, was haben sie gesagt? Wir wollen nicht. Und sie sind auch nicht hereingekommen, keine. Sie sagen, wir wollen lieber in der Wüste sterben, und sie sind alle in der Wüste verreckt und verendet, weil sie nicht wollten. Das, was du willst, was du glaubst, das kannst du auch. Was du bekennst, das bekommst du auch. Der Teufel ist ein Lügner. Das ist also, wie du deinen geistlichen Kampf verstehen willst, solltest. Er belügt dich ständig. Er will dich immer weiter zurückdrehen. Immer weiter zurückbringen. Immer mehr, dass du immer mehr Abstand nimmst. Egal was es ist. Finanziell, geistlich, gesundheitlich, familiär, privat. Er will einfach, dass du so viel zurückschraubst, das aufgibst und das aufgibst und am Schluss dich selbst aufgibst. Der geistliche Kampf ist die Wahrheit. Und die Frage ist, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit über dein Leben? Du bist ein Original Nummer eins. Aber was ist die Wahrheit? Frag die Wahrheit. Ist das das wirkliche Leben, das ich leben sollte? Bin ich dazu geboren? Bin ich dazu geschaffen? Bin ich dazu von Gott erwählt? Bin ich deshalb errettet und erlöst? Was ist die Wahrheit über mein Leben? Wenn du die Wahrheit weißt, wirst du vielleicht zittern vor der Wahrheit. So wie Jesus im Garten Gethsemane zitterte vor dem, was da kommt in den nächsten paar Minuten. Aber er lebte die Wahrheit und er kostete das Leben voll aus. Er ertrug die ganze Bitterkeit, und deshalb zur Wahrheit gehört, dass du die Bitterkeit des Lebens, die Härte erträgst. Weißt du, die Juden sagen, wir feiern Passa. Und du musst wissen, was Passa wirklich ist. Zum Passa gehört nicht nur Schnitzel und Lammfleisch und schöner Wein oder guter Wein. Zum Passa gehören auch die bitteren Kräuter. Und zum Leben gehört also nicht nur Fleisch und Genuss, da gehören auch einige bittere Kräuter, und den musst du schlucken. Die musst du schlucken, sonst ist nicht der Geschmack von Passa. Satan wollte also Jesus absolut von Golgatha abhalten, nicht nach Golgatha zu gehen. Versteh einmal, was die geistliche Seite des Kampfes ist. Der Teufel möchte dich vor der Schwierigkeit abhalten. Vor deiner Schwierigkeit deines Lebens. Dass du jetzt zu dem Chef hingehst, an die Tür anklopfst und sagst, ich möchte Gehaltserhöhung. Oder ich möchte Aufstiegsmöglichkeiten. Oder ich möchte jetzt das und das. Oder was ist deine Schwierigkeit heute? Definiere das mal für dich persönlich. Und dann geh auf deine Schwierigkeit zu. Ich habe in meinem Leben eine Sache gelernt, und da halte ich konsequent durch. Ich habe das auch in meinen Proklamationen niedergeschrieben. Wenn ich morgens aufstehe, mein Lebenskonzept mache für heute, dann teile ich die Sachen, die ich tun möchte, also schreibe ich zuerst mal auf, was ich alles tun möchte. Und dann gebe ich all dem, was ich tun möchte, Noten. 1 bis 10. Und das Schwierigste mache ich also mit 1. Oder natürlich kann auch schwer, die Schwerste. Und ich fange, wenn ich den Tag angehe, das Erste, was ich mache, bis 9 oder bis 10 Uhr, da gehe ich das Schwerste an. Erst wenn ich das Schwerste erledigt habe, das andere mache ich dann mit Klacks. Deshalb, wenn du den Tag bewältigen möchtest, die Schwierigkeiten deines Lebens bewältigen möchtest, teile ein, was möchte ich? Was ist primär? Was drückt mir am meisten? Was macht mir am meisten Angst? Wovor zittere ich am meisten? Wenn ich das geschafft habe, bis 10 Uhr, habe ich den Rest des Tages geschafft, dann kann ich schlafen gehen. Kann ich Pause machen. Kann ich mich ausruhen. Das andere geht dann nachher so schnell nebenbei. Aber das Erste, das Urproblem, was ist dein Problem an dem Tag? Und deshalb, nimm dir nicht zu viel vor, nimm jeden Tag dir etwas vor. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Die meisten Leute, die möchten einen ganzen Monat, ganzes Jahr, ganzes Leben auf einmal bewältigen. Teile deine Probleme in Tage, in Wochen, in Monate, in Jahre. Nicht alles kannst du heute mit einem Schlag bekommen. Du musst das Leben in Salamitechnik einnehmen, so scheibchenweise. Und deshalb, viele Leute haben keinen Plan für ihr Leben. Wenn du diesen geistlichen Kampf führen möchtest, du musst dir erstmal dich der Wahrheit stellen. Das kann ich heute nicht. Ich muss die Kosten überschlagen, das schaffen wir nicht, wir haben nicht so viel Mittel, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, aber ich habe vor, in 10 Jahren, ja gut, und wenn Jesus kommt, na gut, dann mache ich von drüben aus weiter. Das ist für mich kein Problem, wenn Jesus kommt oder wenn ich sterbe. Aber in dem Moment, wo ich große Pläne habe, werde ich gar nicht so schnell sterben können. Ich kann mir das nicht leisten, weil ich noch dieses habe. Ich muss noch nach Spanien, hat Paulus gesagt, oder nach Rom. Also wenn du noch große Ziele hast, und lieber die Ziele weiterstecken, als so normalerweise ist. Nur bis meinem Geburtstag. Wenn ich meinen Geburtstag gefeiert habe, dann Das ist egal. Dann, oder Weihnachten. Nein, du sollst mehr als Weihnachten Geburtstag vor dir stellen und große Ziele, große Pläne. Du musst sowas, so sein wie der Hannibal. Ich weiß nicht, wie viele von euch von Hannibal gehört haben. Der wollte nach Rom und die haben geglaubt, der Hannibal kommt nicht bis nach Rom. Aber was hat er gemacht? Seine Elefanten, und er ist über die Alpen nach Rom marschiert und Rom war plötzlich erschüttert, dass der vor Rom steht. Er hat einfach einen Weg gesucht, wie komme ich vom See her, von unten, von Sizilien, da komme ich nicht zu denen hin. Aber von oben, da erwarten sie mich gar nicht. Du musst auch die Taktik des Feindes kennen, der erwartet dich da unten. Der erwartet dich von unten. Weißt du, wie erwartet er mich am allerwenigsten? Der Teufel erwartet dich nicht, wenn du den Weg der Demut gehst. Wenn du von hinten angreifst, ihn von hinten angreifst. So, Jesus wollte nach Golgatha und sollte nach Golgatha und er sagte, ich gehe. Das Fleisch hat nicht verstanden. Dein Fleisch wird vieles nicht verstehen. Aber es ist wichtig, dass du festhältst an dem, was Gott dir gegeben hat, was er dir gezeigt hat und dass du das nicht nehmen lässt. Glauben muss man immer halten. Ich habe Glauben gehalten, sagt Paulus. Glauben musst du immer halten, du musst immer wieder festhalten, du musst dich immer wieder aufraffen. Ich bin ein Original, ich bin einmalig, ich habe einen Auftrag von Gott und ich werde das bekommen. In der Bibel heißt es, was ihr bitten, werdet glaubet nur und ich glaube. Und ich halte mir fest und immer wieder vorsagen und immer wieder vorsingen und immer wieder vorbeten und immer wieder vorpredigen. Haltet fest. Die Bibel sagt, du musst deine Krone festhalten. Wir müssen die Verheißungen festhalten. Wir müssen unseren Auftrag festhalten. Da gibt es noch ein anderes Wort, was in der Bibel mal heißt. Wir sollen festmachen. Weißt du, wenn schon im Irdischen funktioniert, also im Negativen, so Flüche funktionieren durch Festlegungen. Wie viel mehr im Geistlichen, wenn wir uns festlegen. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und der Mann stand da und hat den Engel festgekrallt. Eigentlich hätte der Engel ihn totschlagen können. Aber nein, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Lass mich doch. Nein, ich lass dich nicht. Und genau ist es, du musst dich festlegen. Oder festmachen, ich lass dich nicht. In Johannes 10, Vers 10 heißt es vom Teufel natürlich, Jesus sagt, ich bin gekommen, die Fülle zu bringen, aber ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie leben und volles Genüge haben sollen. Das ist Gottes Wort. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie leben und volles Genüge haben. Hast du wirklich das? Hast du so viel Kraft, so viel Energie, dass du sagst, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen? Satan stiehlt alles, was du nicht festgemacht hast. Wenn du dein Fahrrad nicht einschließt, ist morgen geklaut. Wenn du dein Auto nicht abschließt, ist dein Auto gestohlen. Wenn du die Tür nicht zuschließt, ist deine Wohnung morgen leer. So, festmachen. Was wir Gott nicht übergeben, ist nicht in Sicherheit. Dieses Festmachen ist so wichtig, dass du Gott das übergibst. Alles, was du nicht festmachst, was du nur für dich behältst, was du nicht ihm anvertraust, anheimstellst und ihm überlässt, wenn du Probleme hast und nur selber fechtst und selber kämpfst und selber werkelst und selber versuchst, das ist nicht festgemacht. Du musst ihm überlassen. Rufe mich an, sagt der Herr. Also alles, was du Gott nicht gebracht hast, ist nicht in Sicherheit. Wovon wir uns hier nicht gelöst haben, ist nicht festgemacht. Also wenn du etwas festmachst, ist dann gelöst. Von dir und drüben angebunden, im Himmel gebracht. Deshalb sagt die Bibel, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, wo kein Dieb hinkommt. Satan gönnt dir gar nichts, deshalb, du musst alles festmachen in Gott. Und nicht hier in dieser Welt, wo der Teufel Recht hat. Vielleicht verstehen wir das nicht. Die geistliche Kampfführung, den geistlichen Krieg müssen wir verstehen. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Er hat hier das letzte Wort. Da kann Jesus sagen, alle diese Reiche gebe ich dir. Du musst mich nur anbeten. Und deshalb, um das Festmachen in Gott ist, indem du dankbar Gott die Sache anbringst und sagst, Vater, ich danke dir, wofür du gedankt hast, das ist festgemacht. Das hast du hier schon abgegeben, hast du Gott schon überlassen, drüben im Himmel angeschlossen. Satan gönnt dir keinen Frieden, aber du kannst sagen, oh Vater, ich danke dir für den Frieden. Oh, wenn die Welt selbst untergeht, ich weiß, ich bin in dir geboren, ich werde von dir getragen. Satan gönnt dir kein Leben, aber du sagst Gott, danke Vater für dieses Leben, auch wenn es nur so kurz ist. Aber ich danke dir für jede Sekunde, jeden Atemzug. Du bist so gut zu mir. Danke Gott für dein Leben. oder für den Erfolg, du hast vielleicht 10 Euro heute verdient. Gott, ich danke dir. Oh, ich hätte auch nichts verdienen können. Ich könnte leer ausgehen. Aber ich danke dir. Fang an für das Kleine, für das Wenige, für den Spatzen, für den Krümel, Gott zu danken. Wenn du anfängst, für das Kleine zu danken, dann mehrst du deine Schätze drüben, die kann der Teufel dir schon nicht nehmen. Oder danke schon allein, wir können in Deutschland sehr dankbar sein, dass wir so, solche Sozialsysteme haben. Stell dir mal vor, du wärst in Afrika oder in Ländern der dritten Welt, wo diese Systeme gar nicht sind. Verstehst du, wenn du hier krank bist, ob du Krankenkasse hast oder nicht, du wirst behandelt, einetweg. So, danke Gott, dass wir in diesem Land leben dürfen, dass wir Frieden so lange haben und ja, wir können uns noch fortbewegen. Danke Gott für deine Freude, die du hast, dass du im Gottesdienst kannst. Herr, wir dürfen uns so frei versammeln. Viele Leute schätzen die Freiheit gar nicht, die wir haben. Und so frei, wie wir heute sind, waren die Menschen lange Zeit nicht. Satan gönnt dir keine Liebe, keine Gesundheit und so weiter. Dank ihm für das, was du hast. Er gönnt dir gar nichts. Und das musst du wissen, er ist der Räuber, der Dieb. Und versucht, auf deine Kosten zu leben, und wofür du nicht dankst. Du sollst auch fürs Essen danken und fürs Trinken danken. Für was du nicht dankst, das holt dir der Teufel weg. Das holt er dir weg. Danke dir, danke ihm für das Wenige, das du hast. Und das kann der Teufel schon nicht mehr klauen, weil es schon drüben nach oben in die Bank eingezahlt wurde. Schon abgegeben. Fang an zu danken, das ist das Geheimnis. Wer Dankopfer, sagt die Bibel, der preist mich und ich werde ihm den Weg des Lebens zeigen, noch mehr begeben. Und soll zu dem, was drüben ist, noch mehr dazukommen. Nicht unbedingt, dass es hier dazukommt, aber auf deinem himmlischen Konto wird noch gut geschrieben. Dies und noch das und so weiter. Noch einiges von deinem Guthaben. Satan möchte immer, dass du es so schnell aufgibst und murrst und nicht dankst Gott. Denn nur so kommt er schneller ans Ziel bei dir, wenn du nicht dankst. Also danken ist die stärkste Waffe, die es gibt. Er möchte, dass du schnell aufgibst, dein Leben, deine Freundschaft, deine Geschwister. Ach, das hat keinen Wert. Ich habe denen schon so oft gepredigt und so oft bete ich schon für sie, aber die wollen es nicht. Vergiss es. Lass dich nicht unterkriegen, denn du bist der General. Du bist der Feldherr. Und du dankst Gott und du sagst, du hast alles in meiner Hand beschlossen. Jericho ist in meiner Hand und ich werde Jericho einnehmen, auch wenn ich 70 Mal um Jericho gehen muss. Ich werde Jericho einnehmen. Gib deine Geschwister, deine Arbeit nicht auf, dein Geld. Weißt du, der Teufel möchte so schnell, dass du dein Geld aufgibst oder ausgibst, dass du schnell deine Geduld verlierst, deine Vision. Er weiß, wir haben schon so oft gebetet, aber weißt, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft oder was es auch immer ist? Der Teufel möchte, dass du absagst deinem Gott. Er arbeitet. Der Teufel, schau doch den Hiob, in Salamitechnik. Zuerst mal das wird gestohlen, das Gesundheit. Und dann nachher kommen die Kinder weg. Da kommt alles so nacheinander in Stücke. Der Teufel kann auch nicht alles auf einmal nehmen. Und deshalb, Gott kann dir auch nicht alles auf einmal geben. In Salamitechnik. Stück für Stück. Wir werden erbaut. Stück für Stück. Wir gehen Stück für Stück in Erkenntnis. Das musst du verstehen. Weißt du, wir möchten alle so 7 Meilenschritte gehen. Lass uns lieber fußbreit gehen. Lass uns mal nur nicht diese 7 Meilenschritte gehen. Die meisten können gar nicht, die platzen, zerreißt es, wenn sie 7 Meilenschritte gehen sollen. Du kannst nicht, geh im Schneckentempo einfach Stück für Stück, krabbel mal weiter. Christen machen dem Teufel sehr leicht. Das ist ein Problem, sie machen ihm sehr leicht. Sie widersprechen ihm nicht, sie wollen immer das Leichtere, den einfachen Weg, immer einfacher, was kann ich noch einfacher machen? Sie widerstehen ihm nicht, sie widersprechen ihm nicht. Wenn er sie bittet, mach aus diesen Steinen Brot, dann sind sie schnell dabei, da springen sie und hüpfen sie schon und tanzen sie schon und gebieten, dass sie Steine Brot werden. Du solltest nicht so schnell schießen. Wenn sie springen, wenn der sagt, komm, spring doch von diesem Turm, der Herr wird seine Engel schicken. Weißt du, das war eine Prophetie. Also spring. Weißt du, du musst nicht alles tun, was dir gesagt wird und befohlen wird. Und kommandiert wird von wem auch immer. Weißt du, auch wenn es mit Bibelsprüche und wenn es prophetisch und durch Eingebung des Geistes, du musst nicht machen, du musst deinen Weg gehen. Und das ist für mich der Paulus sehr gut. Da kommt auch der Berufsprophet Agabus runter, wo der ist in Caesarea. Und da gab es noch ein paar andere Propheten, aber der Agabus kommt extra runter, zieht den Gürtel aus seiner Hose raus und sagt, wem gehört, also von Paulus, wem gehört dieser Gürtel? Und so spricht der Herr, wem dieser Gürtel gehört, er wird gebunden nach von Jerusalem gehen, er wird nicht frei auskommen und so weiter, wird gefangen werden. Wem gehört dieser Gürtel? Also lieber Bruder Paulus, so spricht der Herr, gehe nicht nach Jerusalem, so wird er gefangen werden. Und gleichzeitig hunderte von Geschwistern, überall, wo der hinkommt, der Heilige Geist sagt nichts anderes, also dass er gefangen wird und dass er als gefangen nach Rom gehen wird. Oder dass er gefangen wird, dass er seine Vision, wie er will, oder was er vorhat jetzt mit Jerusalem, nicht ausführen wird. Überall, geh nicht. Paulus, dort warten Gefangene, Gefangenschaft und Banden und Gefahr und Tod und Mörder warten auf dich. Geh nicht nach Jerusalem. Paulus sagt, Dankeschön, lieber Herr, ich danke dir, für, dass du das bestätigst, dass so viele Geschwister für mich beten, aber ich gehe trotzdem. War er ungehorsam dem Heiligen Geist? Nein, er hat eine Vision gehabt für sein Leben. Er muss Zeugnis geben in Jerusalem und er muss Zeugnis geben vor Könige und einer und eigentlich der König. Es gab keinen König zu dem Zeitpunkt, es gab nur Kaiser. Und ich muss Zeugnis geben vom Kaiser in Rom, das war seine Vision. Ich muss nach Rom kommen, egal wie. Und deshalb, ich muss zuerst nach Israel, zuerst den Juden, zuerst denen das Evangelium bringen, das Opfer überbringen oder die Liebesgabe. Ich muss zuerst den Juden dienen und dann, wenn ich den Juden gedient habe, dann diene ich auch noch dem Kaiser in Rom. Ich muss das und ihr könnt weissagen, so viel ihr wollt, ihr könnt heulen, so viel ihr wollt. Ihr könnt prophezeien, so viel ihr wollt. Es können noch 100 Berufspropheten kommen. Ich werde mich nicht von meiner Vision abbringen. Du siehst also auch geistgesalbte Leute, die musst du ignorieren. Wenn du deine Vision hast, dann gehst du deine Vision und nicht, was die lieben Brüder und Schwestern sagen. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie man einen geistlichen Kampf führt. Paulus sagt, ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Ich habe den Lauf vollendet. Und er hat gesagt, ich muss das fertig machen. Ich kann jetzt mich nicht von diesen paar Betbrüdern und Betschwestern abhalten lassen, die nur ein einfaches Leben wollen. Petrus hat zu Jesus gesagt, Jesus, geh nicht nach Jerusalem. Dort war das Kreuz dich. Und was sagt Jesus? Satan hinter mir. Du musst wissen, was Gott von dir will und nicht, was die lieben Geschwister von dir wollen. So ist es schwierig, aber du musst, wenn du erfolgreich sein willst, du musst wissen, ganz klar wissen, das ist der Wille Gottes für mein Leben. Ich muss nach Jerusalem, das ist meine Bestimmung, deshalb war bei meiner Berufung so festgelegt worden. Die Bibel sagt, gib dem Argen keinen Raum, was das auch alles heißt. Weißt du, Satan arbeitet immer mit Entmutigung. Und der liebe Bruder Saul, weißt du, was der gebraucht hätte? Der hätte einen Propheten gebraucht, vielleicht wie Johannes Matthäus, der sagt, Bruder, geh nach Jerusalem, diene dort, selbst wenn Banden und Tod und Gefahr auf dich dort lauert und was weiß ich, was noch auf dich kommt, geh, denn der Herr ist mit dir. Der Herr stärke dich, der Herr schütze dich, der Herr segne dich. Das hätte er gebraucht, aber die haben ihm alle entmutigt, die lieben Geschwister, auch geistliche Geschwister, auch die Propheten, die haben ihn entmutigt. Deshalb, du kannst nicht auf die oder die hören, du musst auf Gott hören und auf dich. Verstehe den geistlichen Kampf. Gib dem Argen keinen Raum. Satan arbeitet immer mit Entmutigungen. Er arbeitet mit Kritik, mit Anklagen, mit Zweifel, mit Vergleichen. Weißt du, der Teufel arbeitet immer gern so, schau doch den an, die können sich das leisten. Warum kannst du das nicht leisten? Die haben die Freiheit, das zu tun und du, was machst du? Du engst dich so ein. Satan arbeitet mit Kritik, mit Rebellion. Er arbeitet, wenn es nicht anders kann, mit negativen Sachen, mit Stolz. Du bist besser wie die. Verstehst du? Dein geistlicher Kampf ist so kompliziert. Wenn er dich mit Sünde nicht zu Fall kriegen kann, dann bringt er dich mit Hochmut zu Fall. Gerade stehen, obwohl du das solltest, aber in eigener Kraft. Und Geschwister, und genau das ist, wenn wir etwas in eigener Kraft tun. Wir sind verdammt zum Fallen. Er arbeitet dann mit Neid, mit Eifersucht, manchmal sogar mit Härte. Oh, wir ziehen das durch. Weißt du, du musst konsequent sein, aber es gibt dann diese andere Art. Und wir wandeln immer zwischen Extreme. Wenn wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, wir können so und so entscheiden. Oder wir entscheiden uns auch so. Dann arbeitet er gerne, der Teufel, mit Selbstgerechtigkeit, mit Egoismus, mit Lieblosigkeit. Das sind also diese Tricks, die er anwendet. Ja, also du lässt dich da nicht verbuttern oder ausnehmen. Dann arbeitet er wieder mit Kompromisse, dann wiederum mit Faulheit und Trägheit, dann wieder mit Überbetonungen, was es auch immer ist. Gib dem Argen keinen Raum. Du musst also ganz stark auf Gott, auf sein Wort, auf seinen Heiligen Geist fixieren und auf dich selbst und dann hören, was er sagt. Nicht, was die sagen, wer es auch immer ist. Satan arbeitet meistens nachts. Und ich sage jetzt, wie die geistliche Kampfführung aussieht. Die ist nachts in deinen Gedanken. Wenn du ruhst, dann greift er dich am allermeisten an. Die meisten Leute werden nachts krank. Und werden nachts schwer belastet. Warum? Weil nachts der Mensch eigentlich ruht und schlafen sollte und entspannt ist. Da beschäftigt der Teufel die Gedanken. Und in Gedanken entsteht alles. In deinem Kopf entsteht alles. Das ist der Platz, wo sich alles entwickelt. Vielleicht fragst du, warum schwimmen so viele Christen in Probleme? Oder fast, dass sie ertrinken dort. Warum schwimmen so viele Christen in Probleme? Und ich sage dir eines, weil sie in eine unglaubliche Passivität sind. Die lassen alle Gedanken so rüberfliegen. Die Gedanken sind frei. Die sind nicht frei. Du musst sie in Schranken weisen. Du musst die Gedanken kontrollieren. Also diese Passivität. Weißt du, der Teufel attackiert deine Gedanken nachts. Was, wenn was passiert, bist du versichert? Wer holt dich aus dem Bett raus? Wer liefert dich ins Krankenhaus? Wer wird mich beerdigen? Wo werde ich beerdigt? Weißt du, die lauter wilde Gedanken. Wie werden wir noch die Miete bezahlen? Was, wenn die Inflation kommt? Was, wenn ein Krieg ausbricht? Weißt du, dann denken wir alle möglichen ängstlichen Gedanken durch. Und dann sitzen wir und wir sind am nächsten Morgen nicht ausgeschlafen. Der Materialismus versucht uns passiv zu machen. Weißt du, Passivität ist die Krankheit unserer Zeit. Und der Teufel versucht uns einfach in die Passivität zu drängen. Wenn du Christ bist, hast du seelische Probleme, was machst du? Eine ganze Armee von Seelsorgern springen um dich rum. Schwester, Bruder. Sie wollen für dich beten und bebeten dich. Sie wollen für dich glauben. Sie wollen für dich kämpfen. Die stehen dann hinter dir und du stehst als armer, elender Mensch und die kämpfen und gebieten und fuchteln und was sie alles so machen. Verstehe deinen geistlichen Kampf. Ich will dir etwas sagen, du wunderst dich, warum Christen so viele Probleme haben. Es ist ganz einfach, weil sie selbst nicht mehr kämpfen. Die Seelsorger, die Beter, Fürbitter und was es auch immer ist. Und ich sage dir eines, wer für dich kämpfen will, Gott. Gott sagt, ich will für dich streiten und du sollst stille sein. Du kannst nur passiv sein und du darfst erst richtig passiv sein, wenn du weißt, mein Gott, unser Herrgott streitet für uns. Der Herr sagt, ich will für dich streiten und du sollst stille sein. Nicht der Seelsorger und der Pastor, die Geschwister, die Gemeinde. Der Herr sagt, ich will für dich streiten. Ich will dir den Druck wegnehmen, die Spannungen. Und du sollst nur standhalten. Das ist die einzige Passivität, die erlaubt ist, die gewollt ist und von Gott sogar gewünscht ist. Ich will für dich streiten. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt. Ich, er, nicht die, wer das auch immer ist. Es kann sein, dass du die brauchst, aber das muss der sagen, der Herr, denen. Wir müssen uns entscheiden, wer für uns streiten soll. Gott oder irgendjemand. Und viele Christen sind so wie der König Saul. Sobald der Goliath auftritt, ist er schon im Versteck drin. Sobald er nur von seiner Hütte rausgeht oder aus seinem Zelt, sobald er da Zelt sich ein bisschen bewegt, ist er schon hinter seiner Wagenburg und versteckt sich. Weißt du, der hat nicht gekämpft, der war passiv, der hat zugeguckt, was der alles macht. Und der Goliath konnte machen, was er wollte, weil die dummen Israeliten da, samt dem König sich alle versteckt haben. Die lagen da irgendwo auf der Nase. Bis der Gesalbte, bis David kam. Und David, was macht er? Der kommt ins Heerlager, hat keine Ahnung von Krieg und Schlacht und geht auf den Goliath zu und nimmt den Kampf auf. Derjenige, der die Salbung hat, der kämpft. der versteckt sich nicht, der läuft auch nicht vor den Problemen weg, der ignoriert die Probleme nicht, der weiß, dass der Riese ist da. Aber wer ist dieser Unbeschnittene? Was will er? Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wirst du kämpfen, aber nicht allein. Er wird für dich streiten. Er wird für dich streiten. Er wird für dich streiten. Und es ist so wichtig, dass er seine Hand ins Feuer steckt. Dass er zwischen dir und den Ägyptern eine Trennung macht. Dass er den Rachen der Löwen für dich zuhält. Du gehst in die Löwengrube und dann sitzt du ganz schön und sagst, wie heißt du? Komm mal her. Und dann spielst du mit diesen Löwen, kraulst ihm die Mähne und vergnügst dich. Du wirst in den Feuerofen geworfen, aber der Herr ist zwischen dir und dem Feuer. Zwischen dir und den Schwierigkeiten. Verschiedenen geistlichen Kampf. Wenn du eine ganz klare Beziehung zu Gott hast, und das ist das Wichtigste, dass du mit ihm verbunden bist, ich will für dich streiten. Weißt du, wo ich entdeckt habe, dass Gott für mich streitet, habe ich aufgehört zu kämpfen. Ich muss nur auf Schlachtfeld gehen, mich hinstellen, mit meiner Steinschleuder drehen, bisschen Luft machen und Wind machen. Ich muss sprechen, aber die Schüsse, die kommen von woanders. Weißt du, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, wirst du nicht zulassen, dass der Feind triumphiert, dass er redet. Du kommst zu mir mit Speer und Schild und was weiß ich, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Das waren machtvolle Worte. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Mit was kommst du auf deine Probleme zu? Mit was gehst du auf deinen Riesen zu? Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Du musst diese geistliche Kriegstechnik verstehen. Du wirst dich nicht gehen lassen, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast. Du weißt, ich kann nicht schlafen. Wenn der betet, muss ich auch beten. Wenn der Tote auferweckt, muss ich auch Tote auferwecken. Du wirst in deinem Leben den Feind nicht dulden. Es ist erstaunlich, ich bin jetzt gerade beim Markus-Evangelium, Vorbereitung für die Bibelschule. Also Lukas ist schon durchgearbeitet in der Korrektur. Und ist halt fleißig in der Apostelgeschichte. Aber ich bin bei Markus schon angekommen. Und es ist erstaunlich, was mir bei Markus aufgefallen ist. Ich habe schon gelesen, aber noch nie so bewusst, dass sobald Besessene irgendwo waren, wo Jesus war, sind die Besessenen alle auf die Nase gefallen. Die sind alle vor Jesus hingefallen. Die Besessene, Jesus hat noch nichts gemacht, die sind vor Jesus einfach auf die Nase gelegen. Weil er der Sieger war, weil er der Sohn Gottes war. Die Geister haben sofort erkannt, der Mann hat Autorität. Der Mann ist Sohn Gottes. Der Mann ist ein Kind Gottes. Verstehst du, wenn du Autorität hast, dann liegt der Teufel schon vor dir auf der Nase, noch bevor du irgendwas machst. Die lagen alle vor Jesus, sie fielen vor Jesus nieder. Er hat nicht gesagt, komm her, ich bete für dich. Die lagen schon, bevor er überhaupt gebetet hat. Und er hat gar nicht gebetet, der hat die Geister mit Worte bedroht. Jesus hat die Geister, die Dämonen mit Worte bedroht. Und weißt du, die wollten seinen Gottesdienst stören, er hat gesagt, Maul halten, jetzt predige ich. Und die waren still. Dämonen wollen immer dich stören. Das ist also jetzt auch mir ganz klar aufgefallen bei Markus, weil da sehr viel mit Dämonen ist. Jesus ist der Herr, das ist so die Botschaft, Sohn Gottes. Und die Dämonen wollen Jesus ständig stören. Immer wenn er etwas macht, was er vorhat, immer so Querschuss. Achte darauf, diese ganzen Quertreiber in deinem Leben, die so quer einsteigen wollen oder hintenrum irgendwo kommen. Du wirst den Feind in deinem Leben nicht dulden. Jesus hat konsequent gesagt, langsam. Beruhige dich. Verstehe also deinen geistlichen Kampf. Ich werde ein paar Punkte noch nennen, damit du es besser verstehst. Es gibt einige Geister, und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Ein Geist, wo die meisten Christen nicht wissen, dass es ist, Faulheit. Du glaubst gar nicht, ich habe in Sprüche euch neulich vorgelesen, Faulheit ist ein Geist. Faulheit ist ein Dämon, ist eine Macht, und dieser Macht müssen wir widerstehen, der Faulheit. Du Fauler, geh zur Ameise. In der Bibel heißt es, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Faulheit. Wo bringt der Teufel einen zu Fall? Durch Faulheit. Denk an David, er schickt die anderen an die Front, und er sagt, also, oder Joab ist so schlau und sagt, David, du bist schon müde, du bist abgekämpft, du hast schon gekämpft dein Leben lang, mach mal Ferien, mach mal ein Sabbatjahr. Ruh dich mal ein bisschen aus. Bleib zu Hause, wir machen das. Das ist nur ein kleines Gesindel da unten. Wir erledigen das schon alles. Und er ist zu Hause. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Hier fallen die meisten Leute, wenn sie faul sind, wenn sie nichts tun. wenn sie nicht tätig sind, wenn sie nichts unternehmen. Da versagen die meisten Christen. Was macht er? Er geht abends auf dem Balkon spazieren und er sagt, lieber Heiland, ich danke, dass meine Armee unten ist. Sie sind so tapfere Soldaten und segne meine Soldaten, stehe meinen Soldaten bei und so weiter. Dann guckt er runter. So eine schöne Frau. Und Herr, du weißt, aber bitte, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Dann geht er weiter und sieht die Frau und kommt von der Frau nicht mehr los. Dann lässt er seinen Diener kommen, erkundige, wem gehört das Hotel da unten? Oder dieses Penthouse? Und dann holt er sich die Frau und ist Ehebruch. Und das passierte, als er nicht im Kampf war. Wenn Christen nicht im Kampf auf dem Schlachtfeld sind, kommt der Teufel mit Müßiggang, mit Lasten und macht, das wird zu Lastern. Also Faulheit ist eine Macht. Faulheit ist nichts tun, sich gehen lassen, nichts unternehmen, keine Frucht tragen. Nicht nur keine schlechte Frucht, aber gar keine Frucht. Das ist viel schlimmer. Lieber ein paar schlechte Früchte, die kann man auch ausschneiden. Aber gar keine Frucht. So teilnahmlos, phlegmatisch, zu nachlässig, zögernd. Das ist also das mit verschränkten Armen. Wollen wir mal sehen, was die da machen. Lass sie mal kämpfen. Herr, wir wollen mal sehen, was die in der Gemeinde zusammenbringen oder rausbringen oder was sie zustande bringen. Wir wollen mal sehen. Ich lasse jetzt mal die ganze Armee für mich beten. Das ist Faulheit. Wenn du nicht betest, nützt nichts, wenn es 100.000 Leute für dich beten. Du bist der Mann, du bist die Frau. Zu viele leben nur nach Lust und Laune, nach ihren Gefühlen. Heute regnet's. Naja, heute gehen wir nicht raus. Aber wir haben erlebt, gerade da segnet Gott, wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn es Unwetter ist. Da passiert es, dass Gott Menschen segnet. Oder dass wir mit guten Menschen in Kontakt kommen und so weiter. Dann dienen wir erst richtig Gott, wenn es regnet oder stürmt oder schneit oder friert. Oder heute ist es zu heiß. Nein. Wer auf Wind sieht, schaut, der sieht nicht. Faulheit. Wir müssen Gott einfach Rechenschaft ablegen über alles, was wir gemacht und nicht gemacht haben. Was hast du aus dem gemacht, aus dem Kapital, aus den Möglichkeiten, das ich dir gegeben habe, aus deiner Zeit, aus deinen Gaben? Was hast du gemacht? Wie hast du das Leben genützt? Wie hast du die Waffen eingesetzt, die ich dir gegeben habe? Du musst wissen, die Waffen sind dir gegeben worden zum Kämpfen. Der Glaube ist dir zum Kämpfen gegeben. Ihr habt Glauben gehalten. Wenn man nichts macht, wird man auch kein Überwinder. Hat man auch nicht die Freude des Überwindens. Weißt du, wenn du etwas gemacht hast und du siehst, was geworden ist, du sagst, das ist gut heute. Kannst wieder segnen den Tag, kannst sagen, morgen wird es noch besser. Überwinder sind stolz und glücklich, zufrieden. Warum du nicht zufrieden bist, ist nur ein Problem, du bist kein Überwinder. Überwinde mal irgendetwas in deinem Leben. Fang bei dem kleinsten Teufel an. Weißt du, den großen Teufel, einen Erzteufel brauchst du nicht aufnehmen, das ist zu viel für dich. Aber fang mal bei irgendeiner Lappali an, bei irgendeinem teuflischen Zwerg. Weißt du, es gibt so kleine Dinge. Und wir werden groß durch kleine Dinge, indem wir so einen kleinen Ding, so einen Unterteufel fertig kriegen, das, was so kinderleicht ist. Aber ich sag dir eines, was kinderleicht ist, ist auch manchmal sehr schwer. Und schwerer als du denkst, so mal nicht zu naschen. Oder sich selbst disziplinieren irgendwo. Aber du hast Freude. Heute habe ich geschafft, keine Tafel Schokolade zu essen. Heute habe ich geschafft, das und das, keinen Fernsehen zu gucken. Heute habe ich geschafft, mal das und das Zeugnis zu geben. Oder jemandem etwas Positives zu sagen oder zu bekennen. Überwinden, das macht dich gesund. Jedes Mal, wenn du irgendetwas überwindest, mal einen Tag, vielleicht nicht die Medikamente zu nehmen, einen Tag mal Schmerzen zu ertragen, der Kopf rumpft, wirst fast wahnsinnig, aber du lenkst dich ab. Und ich habe eines festgestellt, wenn man sich ablenkt. Viele Menschen sind nur krank, weil sie keine Ablenkung haben. Lenk dich mal ab. Weißt du, wenn du Kopfschmerzen hast, geh spazieren. Wenn du Kopfschmerzen hast, dann unternimm etwas, was dir keine Kopfschmerzen macht. Und bau das ab. Lenk also die Schmerzen ab. Wenn dir dieser Finger wehtut, hau dir auf den anderen Finger, dann wird es abgelenkt. Ablenkung. Weißt du, wir brauchen Überwinder, werden Überwinder durch Ablenkung. Die meisten Leute wissen das nicht, deshalb lassen sie sich nicht ablenken. Dann hör dir ein Konzert an, eine Musik, wo du begeistert bist, und so, dann vergisst du die Kopfschmerzen. Wir haben mal unsere Tochter, die hat Fieber gehabt, ein paar Tage Fieber gehabt, und wir haben gesagt, wir können uns nicht leisten, das Kind von der Schule fernzuhalten. Nur mit Krankheit. Und wir haben Medikamente haben nichts genützt. Und wir haben gedacht, wir haben gebetet jetzt. Und wir bringen unser Kind trotzdem jetzt in die Schule hingebracht. Der Lehrer hat gesagt, wenn es schlecht ist, soll sie uns anrufen. Und das dann holen wir von der Schule ab. Und wir haben gesagt, Lilian, du gehst jetzt in die Schule. Egal, mit Fieber und hast Fieber. Und wir kriegen das nicht runter. Und du musst, die haben Aufgaben, gehst jetzt in die Schule. Und das Kind ging in die Schule. Wir haben zu Hause gebetet. Und als wir sie abholen wollten von der Schule, der hat gar nicht mehr gewusst, dass sie Fieber gehabt hat. Weißt du, du brauchst etwas, wo du widerstehen kannst. Und du bist jetzt in der Schule, das kannst du nicht leisten, abzuschalten. Mein Kopf brummt. Also, du musst Gewalt anwenden. Die Bibel sagt, die Gewalt anwenden, die reißen sich das Reich Gottes an sich. Schlappschwänze reißen nichts an sich. So Träger, die sich gehen lassen. Aber die Gewalt anwenden, die einfach sagen, ich muss, mir bleibt nicht anders übrig, ich muss in der Arbeit gehen, sonst werde ich meine Arbeitsstelle verlieren. Und was haben wir heute festgestellt in unserer Gesellschaft? Die Leute haben Angst, ihre Arbeitsstelle zu verlieren, die gehen trotzdem mit der Migräne zur Arbeit und die kommen gesund nach Hause am Abend, oder wann es auch immer ist. Aber Migräne hat weniger mit Kopfschmerzen zu tun, mit dem Bauch. Dein Bauch ist nicht in Ordnung. Das ist die Ursache für Migräne. Also arbeite lieber an andere Sachen als nur die Kopfschmerzen. So viele Leute konzentrieren sich nur auf Kopfschmerzen, aber das Problem ist ganz woanders. Und deshalb finde, wo liegt dein Problem? Wo ist dein Feind? Wo hast du zu viel Säure im Körper? Und daran solltest du arbeiten und herausfinden. Und was ist das Problem? Das Problem ist nicht das Symptom. Die Wurzeln liegen ganz woanders. Finde es also raus. Und wenn du das rausgekriegt hast, dann kannst du es auch bekämpfen. Solange du es nicht weißt, wo das Problem ist, kannst du auch nicht behandeln. Der Arzt fragt ihn, was fehlt ihnen? Natürlich erzählst du Kopfschmerzen. Aber das ist nicht das einzige Problem. Irgendwo ist die Ursache für die Kopfschmerzen. Im Kopf landet alles. Das ist die Endstation. So, werde ein Überwinder. Und du merkst, wenn du schon eine Sache ein bisschen überwunden hast, dann kriegst du die andere wieder in den Griff und die nächste und die übernächste und so weiter. Überwinder sind zufriedene Menschen. Und so bist du mit deinem Leben nicht zufrieden, weil du kein Überwinder bist. Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 20, natürlich alle schöner Abschnitt, großer Abschnitt, aber das kannst du zu Hause lesen. Epheser 6, Vers 10 bis 20. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Also nicht gegen die Migräne oder Schlaflosigkeit oder Schläfrigkeit oder was es auch immer ist. Unser Kampf liegt ganz woanders. Wir kämpfen gegen Faulheit, gegen Trägheit. Wir kämpfen gegen das sich gehen lassen. Weißt du, wir haben immer so schnell, wenn was ist, gleich Aspirin oder Baldrian oder was sonst noch was. Der Schrank ist voll. Aber anstatt zu widerstehen, Widerstand gegen irgendetwas, was dir jetzt negativ bekommt, was dir nicht schmeckt, was dich traurig macht. Einfach, dass du sagst, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Egal, das ist jetzt so furchtbar, was ich jetzt verloren habe, was mir nicht gegönnt wurde und was weiß ich. Fang an, dich im Herrn zu freuen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, meine Gesundheit, mein Sieg, die Freude am Herrn. Also pol dich um, dass du in eine andere Richtung gehst. Jesus sagt, was ihr hier auf Erden bindet, ist auch im Himmel gebunden. Und was sich hier auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Erkenne deine geistliche Situation. Verstehe deinen geistlichen Kampf. Was du hier auf Erden bindest, hier im Fleisch, hier im Vernunft, im Verstand, in deinen Gefühlen, in deinem Willen, was du hier bindest, ist auch in der unsichtbaren Welt gebunden. Auch, und zwar jetzt, schon heute und jetzt und hier. Ist gebunden. Was du sagst, ich will nicht, ich mach nicht, ich gehe nicht. Das ist auch drüben schon festgelegt so. Was hier auf Erden nicht passiert, passiert auch drüben im Himmel nicht. Und du wunderst dich, ich kämpfe doch und da passiert nicht. Aber du musst hier im Namen Jesu ganz konkret werden. Viele Christen sind nicht konkret. Was du hier erreichst, ist auch im Himmel erreicht. Wenn du hier erreichst und siehst in deinem Geist, in deiner Vision, meine Schulden sind bezahlt. Halleluja. Meine Schulden, obwohl du noch Schulden hast, dass dir der Kopf fast brummt und sagst, was werden wir machen und wie werden wir die Sache lösen. Du musst prophetisch anfangen zu denken und zu handeln, prophetisch zu leben. Und du kannst und einfach sagen, der Herr wird es tun, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Also wir vertrauen dem Herrn und du wirst sehen, was dann passiert. Das, was hier nicht passiert, passiert auch drüben nicht. Ist natürlich stark. Das muss man lernen. Das kann man nicht jemand vormachen. Das muss jeder selber machen. Wovon du hier nicht gelöst bist, wirst du auch im Himmel nicht los. In der unsichtbaren Welt, meine ich. In Psalm 149, Vers 5 bis 9, da heißt es, wir haben Vollmacht, ihre Könige zu binden, also von den Gottlosen, Geistlosen, Satan, Dämonen. Wir haben Vollmacht, ihre Könige zu binden mit Ketten, also die Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit eisernen Fesseln. Wir haben Vollmacht, sie zu binden. Du hast Vollmacht, du bist General. Was wirst du mit den Kriegsgefangenen machen? Der Teufel ist dein Kriegsgefangener. Die Dämonen sind deine Kriegsgefangenen. Was machst du? Du kannst erschießen oder kannst ihn fesseln lassen oder kannst sogar zur Sklavenarbeit verdammen. Löst und binden ist Absagen oder Zusagen. Lösen und binden ist Absagen oder Zusagen. Was du absagst oder zusagst, du legst dich fest. Also wir legen uns fest, wenn wir uns für etwas entscheiden. Wenn du etwas segnest, wenn du für etwas dankst, du legst dich fest. Wenn du etwas aussprichst im Namen Gottes, wenn du etwas unterstützt im Namen Gottes, alles, was ihr in meinem Namen ausspricht, sagt, das wird euch gegeben. Du hast Autorität. In 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4 und 5, unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes. Und du musst denken, meine Waffen, für was setze ich ein? Ich setze meine Waffen nicht zu meiner Ehre, zu meinem Erfolg, zu meinem Segen, zu meinem Vorteil. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes. Also was ich tue für Gott, weil ich Gottes Kämpfer bin. Ich führe Gottes Armee an, ich bin Gottes Feldherr, ich bin Gottes General. Und wir sind alles Generäle Gottes, Geschwister. Wir haben keine kleinere Berufung, als Generäle Gottes zu sein in dieser Welt. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Festungen sind Burgen, etwas, was sich so verfestigt hat, Stein auf Stein und dann zu einer Festung geworden. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Also wir zerstören Gedanken. Du siehst also, wie der Krieg sich abspielt und was das Schlachtfeld ist. Wir zerstören die Gedanken und alles Hohe, was sich so hoch dir gegenüberstellt, so Festung, kann ich nicht drüber gucken, die Mauer, nicht drüber gucken, der Riese, unüberschaubar, alles, was so hoch ist, was dich bedrücken möchte, diese hohen Berge, da komme ich nicht drüber, durch diese Alpen, da machst du jetzt schon dein Testament. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen alle Erkenntnis Gottes. Weißt du, die Erkenntnis Gottes ist, mein Gott ist groß, mein Gott ist mächtig, mein Gott ist zu allem fähig. Mein Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist die Erkenntnis Gottes, nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist Theologie. Aber die Erkenntnis von der Größe Gottes, mein Gott ist größer als alle Probleme, mein Gott ist größer als jede Krankheit, mein Gott ist größer als jeder Mangel, mein Gott ist größer, das ist die Erkenntnis. Mit meinem Gott springe ich über alle Mauern, über diese Festungsmauern. Mit meinem Gott. Und dann heißt es weiter, und nehmen gefangen alles Denken in dem Gehorsam Christi. Wir nehmen alles gefangen. Einfach schnappt ihr das. Einfach gefangen nehmen. Weißt du, viele Christen haben nicht gelernt, gefangen zu nehmen. Die machen keine Gefangene. Deshalb haben sie so viele Probleme. Die Gefangenen, diese Partisanen, die man laufen gelassen hat. Das sind die Schlimmsten. Die Partisanen, dieser Partisanenkrieg ist nicht zu gewinnen. Wir nehmen gefangen. Alles Denken. Also wenn du dein Denken nicht kontrollierst, dann kontrolliert dein Denken dich. Festungen, das sind, die sich in unserem Leben gebildet haben, sind so Trotzburgen in unserem Verstand, so, nein, das ist so, das bleibt so, das muss so sein. Das ist eine Festung, Eigensinn. Es ist Geist der Empörung, das dir widersteht und widerspricht. Es ist eine Verhärtung. Deshalb frage ich, was ist die Festung in meinem Leben? Was ist so eine Festung geworden? Also das kann ich nicht. Das ist schon eine Festung, ich kann nicht. Das ist ein ganz dummer Gedanke, ein ganz dummer Ausspruch, ich kann nicht. Es ist eine Empörung, eine Verhärtung, ein Sperren und das blockiert dich. In dem Moment, wo du sagst, ich kann nicht, kannst du nicht. Ich kann dir schon jetzt schriftlich geben und ich kann das veröffentlichen und publik machen, das wirst du nie können. Und deshalb musst du dieses, das, was dich so sperrt, überwinden im Namen Jesu. Dann das Gefühl, das sind so Festungen. Das, was du fühlst, das erlebst du, das glaubst du auch, das tust du auch. Festungen in den Beziehungen. Mich mag niemand, mich versteht niemand und so weiter. Gott versteht dich. Und solange dich Gott versteht, bist du in guter Gesellschaft. In dem geistigen und geistlichen Kampf geht man immer von sich aus. Du und Gott. Das ist nämlich das Verhältnis, das dich unschlagbar macht. Du und Gott. Was du willst, dass die Leute tun, tut's auch ihnen. Du selbst zuerst mal. Die anderen erst lieben, wenn du dich selbst liebst. Du kannst die anderen nicht lieben, solange du dich selbst nicht liebst, und du kannst Gott nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Also du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Voraussetzung für Gottes Liebe und Nächstenliebe. Was du ernten willst, das musst du zuerst sehen. Also es muss immer von dir sein. Du willst etwas Positives ernten, du musst im Namen Gottes zu dem Berg sprechen, heb dich weg. Und immer wieder, heb dich weg, heb dich weg. Heb dich weg. Du hast Probleme, Blockaden, was es auch immer ist. Heb dich weg. Es will nicht vorwärts und nicht rückwärts gehen. Heb dich weg. Und in der unsichtbaren Welt zählt eines: Befehle. Weißt du, die Dämonen sind gefallene Geister. Die wollen gehorchen. Die haben einmal nicht gehorcht. Und weil sie einmal nicht gehorcht haben, deshalb sind sie aus der Nähe Gottes geflogen. Oder rausgeflogen. Und die wollen jetzt gehorchen. Wenn jetzt ein Kind Gottes kommt und ihnen was sagt, die kriechen auf alle vier und machen das. Also die warten regelrecht auf deine Befehle, aber du befiehlst nicht. Du spielst nicht General. Und der Hauptmann, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, du brauchst gar nicht zu mir kommen. Spar dir das. Ich bin ein Hauptmann. Wenn ich jemand sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich sage, geh, dann geht er. Und deshalb spricht nur ein Wort. Und mein Knecht wird gesund. General. General Gottes. Feldherr Gottes, was du sagst, das bekommst du. Auch Vergebung. Auch Vergebung funktioniert nur von dir aus. Jede Vergebung. Es gibt keine Vergebung, die du erleben könntest, nicht von dir aus. Wie ihr den anderen die Schuld vergibt, so wird euch vergeben. Mit welchem Maß ihr anderen misst, mit dem Maß wird auch dir gemessen. Der geistliche Kampf, und das musst du verstehen, spielt sich bei dir im Kopf ab. Was du nicht willst, das kannst du auch nicht. Das brauchst du auch nicht. Das bekommst du auch nicht, was du nicht willst. Was du nicht liebst, das wirst du auch nicht behalten und nicht pflegen und nicht sich sonderlich darum kümmern. Du musst also lernen, mit Gott und dir selbst übereinstimmen. Eins sein mit Gott, das ist diese Feineinstellung für die geistliche Kampfführung. In 4. Mose 23, das ist Bileam, der sollte Israel verfluchen. Aber da sagte Bileam, kommt zu einer Erkenntnis, zu einer Gotteserkenntnis. Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht verflucht? Wie kannst du etwas tun, etwas bitten, etwas empfangen, etwas erreichen, wenn Gott es nicht tut? Also wie soll ich jemanden verfluchen oder verwünschen, wenn der Herr ihn nicht verwünscht? 4. Mose 23, 8. Wie soll ich? Also du kannst nur etwas produktiv, erfolgreich, siegreich tun, wenn du mit Gott übereinstimmst. Also, erkenne das Geheimnis des geistlichen Kampfes, mit Gott übereinstimmen, Gottes Schlacht und Gottes Kampf kämpfen. Wenn Gott es nicht macht, kannst du nicht machen. Von dir aus nicht. Also deshalb mit Gott zusammen und dann von dir aus. Wenn du sein Wort kennst und mit ihm übereinstimmst, und das ist eine Kleinigkeit, du musst nur die Bibel lesen, er steht schwarz auf weiß, dann weißt du automatisch, ob Gott zustimmt oder nicht zustimmt. Also in vielen Sachen bitte gar nicht Gott. Ich schieß los, wenn ich weiß, ich stimme mit Gott, mit seinem Wort überein, was von alters her gedacht, geschrieben, festgeschrieben worden ist, versprochen worden ist. Für die Dinge, die schwarz auf weiß in der Bibel drinstehen, brauche ich nicht beten, Herr, lass dein Wille geschehen, dein Wille ist schon offenkundig. Nur für Sachen, wo ich nicht den Willen Gottes so exakt genau weiß, da muss ich mal nachfragen. Aber eigentlich will Gott gar nicht, dass wir so viel fragen. Wir haben das, die Salbung lehrt uns, der Heilige Geist sagt es uns, in der Bibel steht schwarz auf weiß. Und was du schwarz auf weiß in deinem Lebenshandbuch hast, das musst du nicht nachfragen. Das ist in der Betriebsanleitung schon drin enthalten. Und da musst du dich nur an diesen Regeln halten, an diesen Bestimmungen, an dieser Bedienungsanleitung. Weißt du, du weißt dann ganz genau, wenn du mit Gott übereinstimmst, ob ich seine Hilfe erwarten darf, seine Hilfe rufen muss, ob seine Hilfe kommt oder auch nicht kommt. Wenn ich das mache, dann muss ich natürlich auf mich selbst verlassen, dann auf mich selber gehen. Viele Christen sind gebunden, weil sie nicht mehr kämpfen. In dem Moment, wo du nicht mehr kämpfst, wo du dich aufgegeben hast, hat der Feind leichtes Spiel mit dir, weil du passiv bist. Er kann mit dir alles machen, dir alle Rechte abnehmen, dich entmündigen, dir die Verantwortung abnehmen, deine Autorität untergraben. Wenn du deine Bestimmung nicht kennst, deine Erwählung und die Wahrheit über dir selbst, wer bin ich? Der Teufel kann tun, was er will, ein- und ausgehen bei dir, weil du dein Haus nicht bewachst, die Tür nicht abschließt, deine Situation nicht unter Kontrolle hast. Versteh diesen geistlichen Kampf, was es ist. Wenn du nicht über dein Haus wachst, dann wundere dich nicht, dass der Teufel deine Kinder holt, dein Geld holt, dein Auto holt, deine Arbeitsstelle holt, alles dir wegnimmt. Wundere dich nicht, weil du nicht mehr der Herr der Lage bist. Du tust das nicht, was Gott dir gesagt hat. Du aber herrsche darüber. Kontrolliere du. Sag, wann es an und wann es ausgeschaltet wird. Du hast das Zepter nicht mehr in der Hand. Deshalb macht er, was er will. Du reagierst nicht mehr. Du widersprichst nicht. Und deshalb kann er tun, was er will. Du hast die Autorität. Das gehört zum geistlichen Kampf. Wir müssen praktizierende Christen sein, nicht nur Christen. Fromme, beten. Und die Christen beten ganz schnell, gehen schnell auf die Knie, viel zu schnell. Die sollen praktizierende Christen sein. Was heißt das? Das tun, was er gesagt hat. Und dem widersteht fest im Glauben. Passive Christen praktizieren nichts mehr. Die praktizieren nicht mehr gebieten, binden, lösen. Die erleben auch keine Veränderungen mehr. Praktizierende, weißt du, du kannst Arzt sein, aber du praktizierst nicht mehr deinen Beruf. Du bist Christ und du praktizierst nicht mehr deine Berufung. Sie sind nicht mehr praktisch, wenden das nicht mehr an. Die sind alles nur im Kopf. Die sind Studierte. Die kommen von der Hochschule, Bibelschule, woher auch immer. Aber sie sind nicht mehr Praktizierende. Christen sind immer Praktizierende. Geht hin und vertreibt die Schlangen und Skorpione. Legt auf Kranke die Hände. Das ist Praktizieren. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie stellen dem Teufel nicht mehr einen Pranger. In dem Moment, wo du den Teufel ganz bewusst an den Pranger stellst, das ist er! Er schießt ihn. Oder zu deinem Hund, pack ihn. Sie sagen nicht mehr, dass er der Lügner, Mörder und der Dieb ist oder der Urheber von allem Negativen. Praktizierende Christen, die proklamieren nicht mehr den Sieg Gottes. Deshalb macht der Teufel, was er will mit ihnen. Wenn du praktizierend bist, dann wirst du den Sieg Jesu proklamieren. Du wirst von Jesus reden. Du wirst nichts vom Teufel reden. Für den Teufel überhaupt keinen Raum geben. Der hat hier nichts zu melden. Der kann verschwinden, wenn er will. Also der hat bei mir nichts zu suchen. Kriegt auch nichts. Bleibt nichts übrig. Praktizierende Christen sind voll Heiligen Geistes. Praktizierende Christen, sie sind aus ihrer Passivität herausgekommen. Sie haben Schluss gemacht mit den ganzen faulen Ausreden. Sie haben aufgehört zu schlafen, sind wach, und zwar vor dem Feind, das ist er. Halt den Teufel kurz an die Leine, bin an die Leine, ist gebunden, der Starke ist für uns gebunden, das müssen wir wissen. Wir müssen wissen, was auf Golgatha passiert ist. Ich lade euch ein, in den nächsten Gottesdienst zu versuchen, Jesus in der Hölle und so weiter. Mir liegen so große Wahrheiten auf dem Herzen, euch zu verkündigen, du hast den Sieg über Satan, Tod und Teufel, wenn du es nur verstehen würdest. Und dann natürlich auch alles, das sind die Resultate. Viele Christen wissen nicht mehr, und deshalb sind sie auch nicht mehr praktizierende Christen, wissen nicht mehr, was das Böse ist, wo der Böse sitzt. Und geben dem Argen viel zu viel Ehre, viel zu viel Raum, viel zu viel Achtung. Teufel, Satan, oh, wir müssen uns in Acht nehmen. Bitte bete, dass der Feind nicht antastet. Nein, du musst eine Prügel nehmen und den rausjagen. Ihn nicht zu Wort kommen lassen. Verstehe deinen geistlichen Kampf, das Böse, die Hölle, den Teufel. Weißt du, was das alles ist? Das Böse, der Teufel und die Hölle ist nur die Abwesenheit Gottes. Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Der Teufel ist die Abwesenheit Gottes. Das Böse ist die Abwesenheit des Guten und des Herrn. Und das ist, sobald du die Gegenwart Gottes in deinem Leben hast, ist da kein Platz für Teufel, Hölle und dem Bösen. Wenn Gott anwesend ist, ist das Böse abwesend. So einfach geht es. Eins, diese Gleichung. Ist die Hölle abwesend? Ist die Sünde abwesend? Ist die Schwachheit abwesend? Wenn Gott gegenwärtig ist, ist die Krankheit abwesend? Ist der Zweifel oder die Angst, die Sorge abwesend? Gottes Gegenwart, ist die da oder nicht? Ist Gott anwesend? Dann ist von all dem Negativen nichts mehr da. Wenn Gott anwesend ist, dann ist das Leben eine Realität, eine andere Realität. Verstehe also den geistlichen Kampf. Es kommt auf einen Bündnispartner an, mit wem du in Verbindung bist, wer anwesend ist und wer schnell zur Hilfe kommt. Erinnere dich an die göttlichen Verträge, die Gott gemacht hat mit dir, die Gott mit den Kindern Gottes gemacht hat, mit Israel gemacht hat, mit den Patriarchen gemacht hat, mit der Menschheit überhaupt gemacht hat. Erinnere Gott an die Verträge. Herr, du hast hier zugesagt, Abraham, Moses, ich bin mit dir und wo du hingehst, bin ich auch da und so weiter. Diese Versprechung, oder siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, ich erinnere dich jetzt, bitte, jetzt bin ich so einsam, so allein, jetzt habe ich Angst, geh mit mir mit, verlass mich nicht. Fürchte dich nicht. Mit Paulus bist du gewesen, so kannst du auch mit mir sein. Lass dein Leben von diesen alten göttlichen Verträgen bestimmen. Das ist also diese uralten Verträge. Wenn du in der Schlacht schießt, Gott wird eingreifen. Gott wird nicht zulassen, dass ich falle. Denn er hat sich verbürgt in diesen alten Verträgen von anno dazumal. Weißt du, deshalb traut sich manche Armee einen nicht anzugreifen, weltlich jetzt, weil da alte Verträge beistandspaktisch sind. Verstehst du, irgendjemand hat versprochen, bitte taste die nicht an. Erinnere dich, dass wir alle einen Vertrag haben. Ich bin mit euch. Und durch die Taufe hast du alle Verträge Gottes auf dich angewendet, angenommen. Also lass dich nicht entmutigen. Der Feind arbeitet immer mit Entmutigung. Die versuchen, Gottes Werk zu blockieren, irgendwie durch negative Einflüsse und ja, Meldungen, Informationen. Und deshalb ist so wichtig, was du hörst und was du nicht hörst. Dämonen greifen nur an, wenn du Zweifel hast, Fragen hast, Wünsche hast und du weißt nicht genau, was es ist und es nicht definieren kannst. Und dich ablenken lässt noch dabei und auf diese Störungen eingehst. Weißt du, der Teufel ist so raffiniert, immer wenn es ernst wird, dann kommt mit irgendetwas, was dich wegbringen soll. Lenk dich immer ab. Versuch dich von der Herde abzuschneiden, von der gesegneten Gruppe, wo du bist. Er will dich ausrauben. Und sobald er dich abgeschnitten hat und du dich von der Herde gelöst hast, von der Sache gelöst hast, von Gott gelöst hast, wo auch immer, und du weißt nicht mehr, dass Gott hinter mir ist, greift er dich an. Bist du eine Beute. In der Bibel steht es, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Weißt du, der Teufel, dieser Löwe, dieser Männerlöwe, der männliche Löwe, der jagt nicht. Der ist ungefährlich. Der brüllt nur. Der will dich in Panik versetzen. Das ist wie der Teufel arbeitet. Der will dich nur in Panik versetzen. Dass du Angst hast und zitterst und rennst. Jagen tun die Löwinnen, die weiblichen Löwen. Die stehen da und die wissen, also der Löwe brüllt und du rennst, und zwar denen ins Maul. Du rennst in die andere Richtung und die Löwinnen jagen dich, schneiden dich dann von der Herde ab. Der will dich nur erschrecken, der will dich nur in die andere Richtung bringen. Das ist alles, was der Teufel will, er will dich nur in die andere Richtung bringen. Lass dich nicht in eine andere Richtung bringen, was es auch immer ist, sondern bleib in der Richtung. Eigentlich solltest du auf den brüllenden Löwen zulaufen. Was glaubst du, wie der dann nachher läuft? Deshalb heißt, widerstehe dem Fest im Glauben. Nicht weglaufen, sondern auf die Sache zugehen. Jesus hat die Dämonen, den Sturm oder was es auch immer ist, diese Mächte mit Worten bedroht. Deine Waffe ist geistig und geistlich sind Worte. Dein Wort, Gottes Wort in deinem Mund, das ist deine Waffe. Seine Worte ist Geist und Leben. Diese Worte müssen aus dir sprechen, sprudeln. Und du brauchst ein neues Glaubensbekenntnis, Bruder, Schwester. Wenn du im Kampf stehst und nicht weiter weißt, du brauchst ein neues Glaubensbekenntnis. Und ich sag dir was, du brauchst ein Glaubensbekenntnis, das nicht von Menschen gebildet ist, auch nicht von deinem Grips. auch nicht von irgendeiner Gemeinde oder Organisation. Du brauchst also ein Glaubensbekenntnis, das durch den Heiligen Geist dir eingeimpft wurde. Ich glaube. Und dann gemäß der Erkenntnis und der Salbung Gottes. Wer ist dieser Unbeschnittene? Dieser Goliath. Glauben nicht, was menschlich machbar ist, sondern was göttlich machbar ist. Glauben nicht das, was Religion sagt, sondern was der Himmel sagt. Finde den Glauben an Gott, der durch Jesus und den Heiligen Geist entwickelt wurde und von der Ewigkeit her schon immer war und ist, die Liebe Gottes. Glaube an die Liebe Gottes. Gott liebt mich, Gott trägt mich, Gott versorgt mich, Gott führt mich. Finde den Glauben, den Gott kontrolliert, nicht die Menschen und nicht die Kirche. Löse dich von allem toten Glauben. Weißt du, an menschliche Werke, menschliche Machenschaften und Machbaren, was Menschen können. Was kann Gott machen? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wenn der Christus aus dem Grab rausholen konnte, kann er doch auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Löse dich vom Glauben an Vorschriften, die nur fordern. Das ist kein Glaubensbekenntnis, die nur fordern, mach das und mach jenes. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt leben. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Ich lebe und ihr sollt leben. Da, wo ich bin, soll mein Diener sein. Oder lobe den Herrn meine Seele. Das sind Glaubensbekenntnisse. Oder gebt ihr ihnen zu essen. Das sind Glaubensbekenntnisse. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Wie oft kommt der Teufel und sagt, ja, du bist kein Heiliger. Du hast kein Recht. Gott, was zu bitten, die steht nicht zu. Aber ich halte mich dafür, dass ich der Sünde gestorben bin. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und die da glauben, werden auf Kranke die Hände legen. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Krankheit, es gibt noch viele andere Krankheiten als nur körperliche Krankheiten. Ist es so wichtig, dass du einen neuen, lebendigen Glauben vom Geist Gottes inspiriert, diesen Rhema-Glauben hast? Von Menschen gemachte Glaubensbekenntnisse besitzen keine Glaubwürdigkeit. Alles, was du brauchst, steckt schon in dir, hat Gott durch sein Wort verklärt und offenbart. Und die Salbung bringt es an den Tag. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Das war das Geheimnis dieses Bruders. Ich glaube. Wenn Gott dein Bündnispartner ist, hat dein Leben ganz anderen Sound. Eine andere Stimmung, eine ganz andere Ausgangsbasis. Und kommt auch zu ganz anderen Ergebnissen, wenn Gott dein Bündnispartner ist. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Eine ganz andere Ausgangsbasis. Dann hat dein Leben Unsterblichkeit, eine andere Grundlage. Die ganzen falschen menschlichen Glaubensbekenntnisse, die entkräften dich nur, bestehlen dich nur und machen dich müde und träge, zerstören deine eigentliche Art und deine Identität. Also verstehe den geistlichen Kampf. Der Heilige Geist ist gekommen. Und es geschieht nicht durch Heer oder Kraft oder Menge oder Geld oder Mittel und so weiter. Es geschieht durch meinen Geist. Also, versteht, die ganzen Möglichkeiten. Lass dich nicht ruinieren, sondern sag, der Geist Gottes ist es. Der macht unsere sterblichen Leiber, unfähigen Leiber, die gebrechlichen Leiber, die müden Leiber, die trägen Leiber. Der Geist Gottes macht lebendig. Aber wie macht man das? Du musst in der Salbung kommen. Und wenn du unter der Salbung bist, du bist unter einer anderen Kraft. Du bist nicht in deiner natürlichen, menschlichen Kraft, sondern ein anderer Geist übernimmt. Es kann sein, dass du zuerst vielleicht zitterst, aber der Geist Gottes ist es, der dich dann trägt. Verstehe diesen geistlichen Kampf. Da wird dein Glaube erneuert. Da kommst du in eine Freiheit, die du vorher nicht gekannt hast. Du gehst plötzlich auf die Dinge zu, als wenn die gar nichts wären, ignorierst die. Du weißt, die größte Waffe ist sich nicht fürchten. Sich nicht fürchten. Nicht dramatisieren. Nicht sich ängstigen. Und da werden die Tore aufgestoßen in deinem Leben. Gott will, dass wir mit seinen Waffen ausgerüstet sind, also Heiliger Geist, Wort Gottes. Dieser geistliche Kampf wird nicht in Fleisch und Blut gekämpft, sondern die Salbung. Und noch ein Punkt, was mir wichtig erscheint. Gott will dich mit der Waffe der Liebe ausrüsten. Die Waffe der Liebe ist die stärkste Waffe. Liebe ist stärker als der Tod. Und weißt du, die Liebe, was ist die Liebe? Ist nicht Sex. Oder auch nicht gebende Liebe und das alles. Die Liebe. Gott sagt, Und im Wort Gottes heißt nicht Gott ist die Liebe, sondern Gott ist Liebe. Du musst von der Liebe Gottes erfüllt sein. Das ist das große Geheimnis in dieser geistlichen Kampf. Gott liebt mich. Mein Vater hat Brot die Fülle. Also ich lebe ein anderes Leben in einer anderen Dimension. Gott liebt mich. Ich werde von Gott geliebt. Ob ich wert bin oder nicht, Gott liebt mich. Und weil er mich liebt, bin ich wert. Muss ich wert sein, sonst liebt er mich nicht. Warum liebt er mich denn? Gott liebt mich, ob ich glaube daran oder nicht glaube. Wenn du dich an der Liebe Gottes hältst, wirst du dann auch alles andere managen und meistern können. Die Liebe Gottes ist wie eine Bombe, dass die Festungen und Festungsmauern sprengt. Wie eine Bombe. Weißt du, Gott liebt mich und ich fürchte mich nicht. Und Gott wird nicht von mir weichen. Du weißt es ganz genau, er wird mich nicht verlassen, weil er mich liebt. Und weil er mich liebt, wird er mir jeden Wunsch erfüllen, was ich mir wirklich von ihm aus wünsche. Von ihm aus. Gott ist Liebe und Gott bleibt Liebe. Und da gibt es nichts zu rütteln daran. Du entdecke das Geheimnis der Liebe, die Kraft der Liebe Gottes. Er liebt mich. Und was ich alles tue, ich tue es aus Liebe. Und was ich alles erbitte, ich erbitte es aus Liebe. Aus Liebe zu ihm. Nicht für mich, nicht weil ich das brauche, sondern weil ich lieb. Und damit ich noch lieber bin, ihm gegenüber. Und die Liebe Gottes macht dich fähig zu allem, wozu du heute noch unfähig bist. Die Liebe Gottes, weil Gott mich liebt. Wir werden morgen Fußwaschung haben. Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ein Beispiel der Liebe. Versteht den geistlichen Kampf, wie es funktioniert. Der ist so einfach. Du musst dich nur auf Gott einstellen. Nur auf Gott einstellen. Nur auf Gott warten. Nur auf Gott schauen. Nur auf Gott schauen. Weißt du, wenn wir auf Jesus schauen, wir identifizieren uns mit Jesus. Plötzlich, ach, ich bin so wie er und ich möchte so wie er werden. Ich liebe ihn und ich möchte ihm noch näher kommen. Wir müssen nur mehr auf Jesus schauen. Und das ist alles. In der geistlichen Kriegsführung, Kampfführung ist nur auf Jesus schauen. Lass uns wegschauen und lass uns aufschauen. Und je mehr du auf Jesus schaust, desto kleiner werden deine Probleme. Die werden zu Problemchen, zu Zwergen, zu Staub und zu nichts, zu Atome werden sie. Kannst nicht mehr finden. Die sind noch zwar da irgendwo, aber nicht einmal unter dem Mikroskop wirst du mehr finden. Wenn du auf Jesus schaust, schaust aber auf die Probleme. Und ich sage dir ein Geheimnis. Je mehr du auf die Probleme schaust, oder auf was du schaust, das färbt bei dir an. Und je mehr du auf die Probleme schaust, desto größer werden die Probleme, desto mächtiger werden die Probleme, desto allmächtiger werden die Probleme, desto gewaltiger werden die Probleme und Gott wird ganz klein. Also, Blickrichtung ändern. Nicht auf die Probleme schauen. Nur Jesus macht dich immun gegen die Anläufe des Teufels. Die Gegenwart Gottes macht dich immun. Wir sollten also ganz besonders auf den Segen, auf das Gute, auf das Positive schauen, auf das Wort Gottes, wo es uns ermuntert. Wir sollten auf den Segen schauen, viel mehr auf den Segen schauen, um den Argen keinen Raum geben. Auch nicht so viel mit den Problemen beschäftigen. Geschwister, es ist gut, dass wir Probleme haben und die Probleme zum Herrn bringen, aber da reicht ein Satz und nicht mehr braucht es nicht. Weißt du, aber so viele Leute, die wälzen die Probleme von links nach rechts, von unten nach oben, von vorne und von hinten. Und weißt, anstatt Gott zu loben, zu preisen und auch über die Probleme Gott loben und preisen. Ich sag euch ein Geheimnis. Wahres Gebet ist, sich nicht mit Problemen abgeben, sondern die Probleme Gott abgeben. Gott abgeben, sich nicht abgeben. Zu viele Leute geben sich mit den Problemen ab. Nein, du sollst dich mit Gott abgeben und die Probleme Gott abgeben. Habt ihr das verstanden oder soll ich noch wiederholen? Du sollst dich mit Gott abgeben und die Probleme Gott abgeben. Ganz einfach. Und dann der Segen Gottes, und das ist die stärkste Waffe, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, der Heilige Geist und so weiter, die vertreiben die Dämonen. Wenn die sehen, das Problem ist nicht mehr in den Händen von Matthäus, sondern es ist in den Händen Gottes. Was sollen sie dann noch machen? Die können bei dir nichts mehr anstellen, die können dich nicht mehr angreifen, weil die sehen, der hat es schon abgegeben. Und deshalb ist es Festmachen an Gott. Die Sachen Gott abgeben. Dein Leben im Diesseits ist dein Leben im Jenseits. Verstehe das. Und auch umgekehrt. Was du hier bist, das bist du drüben auch. Also gib deine Probleme Gott ab. Und dann mach das, was dann machst du nachher das, was du machen solltest, aber das ist bei Gott abgegeben. Das liegt zu seinen Füßen. Mach doch so wie dieser Mann oder diese vier Freunde im Kapernaum. Die waren auch, da waren so viele Leute, sind nicht durchgekommen. Was haben sie gemacht? Die sind aufs Dach gestiegen. Das Dach, ein Loch geschlagen. Da, genau wo Jesus sitzt, vor seine Füße, haben sie den Krüppel runtergelassen und einfach liegen lassen. Jetzt mach, was du willst, Jesus. Wir sind frei. Und das ist das Geheimnis, wie wir unsere Probleme lösen sollen. Dach abdecken, das Problem zu den Füßen Jesu legen und sagen, jetzt soll er machen, was er will. Wie er rauskommt, das steht, ist nicht mehr unsere Sache. Jesus wird handeln. Aber als Jesus diesen Glauben sah, dass sie das Dach sogar abdeckten und dass sie von oben runter das zu den Füßen Jesu brachen, hat Jesus eingegriffen und sagt, solchen Glauben habe ich noch nie gesehen. Das, was du hier bist, in der sichtbaren Welt, das bist du auch im Jenseits, in der anderen Welt. Und dort sollten deine Probleme gelöst sein, beantwortet sein. Du solltest dort wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Wenn du das drüben abgegeben hast, meine Situation hat Gott unter Kontrolle. Nicht mehr hier, das ich habe. Ich werde es nachher nur noch managen und das Beste daraus machen. Und das Beste daraus, damit das Beste rauskommt. Mit dem Segen Gottes, wenn ich dann den Segen Gottes habe, und weißt du, wenn du Gott etwas abgibst, ich warne dich. Das muss ich dich warnen, ich muss dir die Wahrheit sagen, sonst habe ich nicht das volle Heil dir verkündigt heute. Und Paulus sagt einmal, ich will euch nichts vorenthalten. Und ich warne euch, wenn du Gott was abgibst, dein Problem abgibst, Herr, das liegt zu dir, dann sagt der Herr nach einer Weile, ich will keine Rumpelkammer bei mir im Himmel haben. Nimm das Problem wieder mit. Es ist gesegnet. Und jetzt nimmst du dein Problem, es ist gesegnet. Nimmst dein gesegnetes Problem von Gott nach Hause. Zum Schluss das letzte Bild, das ich noch verwende. Ich denke, das noch das letzte ist. Jochebed, die Mutter von Moses, hat ein Problem. Damals durfte kein Junge geboren werden, die mussten alle in den Nil geworfen werden. Und was passiert? Moses, die Mutter von Moses, hat das Kind erbeten, von Gott empfangen. Das war eine Verheißung. Wahrscheinlich haben sie auch prophezeit über das Kind. Das Kind wird mal Erlöser Israels werden. Aber es ist ein Befehl vom König Pharao, alle Knaben in den Nil werfen. Und solange sie das bewahren konnte, konnte sie bewahren. Aber dann hat sie ein Körbchen gesprochen. Und dieses Körbchen, ihr kennt ja diese Geschichte, den Knaben da reingelegt und den Nil übergeben. Und sie hat das Gott überlassen. Du musst vorstellen, wie schmerzlich war das Herz der Mutter. Das Kind den Krokodilen und dem Nil übergeben, die schon darauf warten, zu verschlingen den Fischen, dem Tod. Aber sie hat das Kind Gott übergeben. Herr, jetzt machst du. Und dann die Miriam, Schlaumeier, gutes Mädel, die sieht das dann, die Königin, Prinzessin kommt zum Baden, nimmt das Kind, ach, ein schönes Hebräerkind. Und in dem Moment war die Gnade Gottes auf dem Moses, der lächelt und strahlt wie Sonnenschein. Oh, so ein Kind soll sterben. Nein. Nimm das Kind mit. Und dann kommt sie und sagt, ich kenne eine Frau, die ist gerade schwanger und hat Milch und so weiter, die könnte das Kind versorgen. Diese Mutter, die das Kind den Fluten übergeben hat, also Gott übergeben hat, die kriegt den jungen Moses wieder zurück. Und zwar stehen links und rechts zwei Wachen und bewachen den Knaben und wird noch sogar für das Stillen bezahlt, bis das Kind entwöhnt wird. Und sie hat deshalb lang hingehalten, damit nicht so schnell entwöhnt wird, das Kind. Und immer gesorgt, dass es sie genug Milch hat. Und damit sie das Kind richtig ernährt. Aber sie hat es von Gott zurückbekommen. Und das, was du von Gott zurückbekommst, da wird er dich versorgen, da wird er dich bewachen, da stehst du unter höherer Autorität. Dir und dem Knaben darf nichts passieren, denn du versorgst ein Königskind. Also übergib Gott und überlass es Gott und nimm das aus seinem Heiligtum, das Gesegnete, mit nach Hause. Und dann klingt das alles ganz anders. Aber Gott abgeben, das ist ein ganz schwerer Schritt. Kannst du Gott abgeben, deine Situation, deine Krankheit, Herr, und deine Sorge, ich bringe das vor deinem Thron, Herr, ich lasse es hier liegen, und ich lasse es so lange liegen, bis du es angeschaut hast, bis du dein Amen gegeben hast, bis du gesegnet hast, bis du ein Wort gesprochen hast darüber, und ich nehme es erst nach Hause, wenn du mir sagst, ich soll es, und dann nimm es nach Hause, aber gesegnet, aber dann lebt sich ganz anders. Deshalb dein Problem bringe in die Gegenwart Gottes. Lass uns aufstehen und lass uns zum Herrn gehen und lerne das Geheimnis des geistlichen Kampfes. Das Geheimnis ist, Gott abgeben auf das Heil Gottes warten, auf das Wort Gottes warten, auf den Segen Gottes warten. Und bis Gott sagt, okay Kind, steh auf, plärr nicht so viel. Dein Gebet ist erhört, das Wunder ist da. Komm, wirf dein Netz aus, tu was jetzt, was du tun kannst. Gott will dich segnen. Vater, ich danke dir, dass du heute Abend Menschen segnest und dass du Menschen zeigst, wie sie geistlich kämpfen sollen, dass sie dir das alles abgeben und sich selbst dir überlassen und von dir alles bekommen und dass sie dann in deinem Namen handeln und dann in deinem Auftrag auftreten, nicht in ihrem Auftrag, nicht in ihrem Namen, sondern in deinem Namen. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der hier war und dein Wort gehört hat, jetzt stärkst am inwendigen Menschen. Wenn du Probleme hast, streck deine Hände zu Gott aus und sag, Herr, ich gebe dir alles ab. Ich gebe dir alles meine Sorgen, all mein Kummer, alle meine Bedrückung, alle meine Ängste, alle meine Schmerzen, alle meine Nöte, alles, was mir zu schaffen macht, ich gebe dir alles an. Ich möchte blank sein und ich möchte dir begegnen, oh Gott. Ich möchte dir einfach dienen, ich möchte dich preisen, ich möchte frei sein für dich, oh allmächtiger Gott. Ich gebe dir alles ab. Halleluja. Und wenn du Gott abgibst, wird er die Sachen behandeln. Er wird sie verpacken. Er wird sie bearbeiten. Und er wird es, wenn es nötig, dir wieder zurückgeben. Oder er wird jemanden schicken, der dir hilft. Gott hat Mittel und Wege, da ist er nicht verlegen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt deinen Kindern wunderbar aushilfst. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass das Wunder vor der Tür ist. So viele Menschen brauchen hier ein Wunder. Herr, lass dieses Wunder kommen, und zwar vom Himmel her. Von deinem Thron, nicht mit Fleisch und Blut und nicht mit unserer Anstrengung. Herr, wir haben uns genug angestrengt, aber jetzt bist du dran. Herr, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Ich preise dich. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Halleluja. Amen. Praise Gott.